Tropfen Ausgabe Nummer 360. Wir schreiben den 14. Oktober 2016. Meine Gäste heute Abend sind Jörg Vogeltanz und Bernhard Reicher und es geht um Wahn und Wirklichkeit und so ziemlich alles dazwischen. Auch der Cropcom ist heute wieder online in einem Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, von da aus man ja auch jetzt diese Sendung gerade hört. Einfach rechts oben auf den Cropcom-Button klicken, einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie da gerne weiter. Später, wenn Bedarf besteht, mache ich auch gerne die Skype-Leitung auf. Einfach User CropFM anrufen. Zu dieser Sendung gibt es eine Website, cropfm.at, und dort findet man einen Newsletter. Man kann mir gerne mailen unter cropfm@mur.at. Link findet sich auch auf der Website. Alle Ausgaben erscheinen als RSS-Feed und sind somit als Podcast verfügbar, aber auch in einem Archiv. Downloadbar als MP3. Einzelne Einträge können verlinkt werden, was mich natürlich sehr freut. Ein Forum, in letzter Zeit ein bisschen vereinsamt, aber betreut von Unarmed und Wingman. Coverbild heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer, hat gemeint, dass er da eher so ein bisschen auf der Seite des Wahns war als bei der Wirklichkeit, aber wunderbar gelungen. Und wer diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich und wird natürlich auch dringend benötigt. Spendenbutton findet sich relativ weit oben, das Ei mit dem rosa Herzen. An dieser Stelle großes Danke an alle, die es schon getan haben. Und gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Einen interessanten Literaturfund hat Andreas Müller gemacht auf seinem hervorragenden Blog Grenzwissenschaft aktuell, von dem ich immer wieder sehr viel verlinke in der News-Sektion. Und zwar zum Thema konkave Hohlwelttheorie, die offenbar älter ist als gedacht. Und im Gegensatz zu heute, schreibt Andreas Müller, nicht zuletzt durch Internet und soziale Medien popularisiert, verbreiten Verschwörungstheorien um eine hohle Erde, in die sich neben mystischen Hochkulturen auch die Nazis geflüchtet haben sollten, galt die sogenannte Hohlwelttheorie lange Zeit tatsächlich als ernster wissenschaftlicher Ansatz, um zeitgenössische Vorstellungen von Erde, Himmel und Kosmos zu erklären. Eine Variante dieser Theorie ging davon aus, dass wir Menschen nicht auf der Außen-, sondern auf der Innenseite eines kugelförmigen Hohlkörpers leben. Während der Ursprung dieser Vorstellung bislang ins späte 19. Jahrhundert datiert wurde, liegt Grenzwissenschaft aktuell nun exklusiv ein Literaturfund vor, der beweist, dass Vorstellungen vom sogenannten Innenweltkosmos offenbar schon rund 100 Jahre früher kursierten. Ein Wahn mit langer Tradition, von dem es wohl nur ein Katzensprung bis zur flachen Erde ist, aber was weiß ich schon. Die Erscheinungen von Knittelfels sind jetzt auch Gegenstand einer Fernsehdokumentation, die am 21. Oktober um 21.15 Uhr aufgeführt wird, und zwar auf Servus TV. Ich hoffe, das ist jetzt inzwischen, da gab es ja irgendwie Turbulenzen. Ich glaube, es ist aber, sollte noch immer auch in Deutschland erreichbar sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird das am 21. Oktober ausgestrahlt. Und zu dieser Ausgabe habe ich auch ursprünglich das Exposé verfasst. Weitere Termine kann man der Website von Servus TV entnehmen, wo man Folgendes zu dieser Dokumentation lesen kann. Hunderte Lichter erscheinen im Sommer 2003 über dem steirischen Nachthimmel von Knittelfeld. Crop FM-Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, weil es ja schon einige Sendungen mit den beiden gab, nämlich mit Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Zeitzeugen berichten in der Vergangenheit von ähnlichen Erlebnissen. Immer geht es um rätselhaft gleißende Lichter und immer in derselben Gegend. Knittelfeld und die umgebenden Berge und Täler. Sogar in alten Aufzeichnungen und Sagen ist das Phänomen beschrieben. Warum gibt es diese rätselhaften Sichtungen von gleißenden Lichtern sogar unter der Erde? Und warum ist Knittelfeld auf der NASA-Liste der Hotspots ganz weit oben? Also ich habe zumindest jetzt noch nie von gleißenden Lichtern unter der Erde gehört. Und schon gar nicht von einer Hotspot-Liste der NASA, aber das nur am Rande. Sehr wohl gab es aber am 26. August diesen Jahres weitere Beobachtungen ungewöhnlicher Lichterscheinungen von Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Und ein ausführliches Video dazu ist ebenfalls von der News-Sektion aus verlinkt. Die News-Sektion auf cropfm.at. Einfach ein bisschen runterscrollen, fast jeden Tag verlinke ich da so ziemlich alles zwischen Wahn und Wirklichkeit. Ja, bei mir zu Gast heute im Studio, es ist wieder mal, es sind zwei Studios, es ist auch die Premiere, also dass zum ersten Mal hier zwei Studiogäste sind. Es ist ein bisschen eng, aber ich hoffe, es geht. Hallo Jörg, hallo Bernhard.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
Freut mich. So eng ist nicht, geht's. Ja, wir haben ein paar Stühle haben wir schon austauscht, weil die haben dann irgendwie nicht so passt, aber jetzt haut es, glaube ich, offenbar hin. Freut mich sehr, dass ihr heute zu mir gekommen seid. Das ist recht lustig, die Sendung entstand im Parkhaus, ne? Meinem Lieblingslokal. Du gehst halt dann auch hin, wenn es sein muss.
Es sind immer so viele Leute dort.
Ja, es sind so Lokale, weißt du? Das ist so öffentliche Lokale.
Ach so, oder? Ja, nein, ich mag es ja gerne leer.
Ja, okay. Kann man um 10 in der Früh am Sonntag hingehen, das nächste Mal.
Versteh doch nicht auf.
Ja, okay. Jedenfalls, da sind wir gesessen und dann irgendwie, da haben wir dann so. Wir sind auf die Vril gekommen und auf deinen Artikel im Visionarium, über das wir heute auch gesprochen noch sprechen werden. Und dann irgendwann kam von dir so, ja, wie könnte man da eine Sendung darüber machen? Wie nennen wir das? Ja, Wahn und Wirklichkeit. Und so sitzen wir heute hier da. Und natürlich auch der Bernhard, der sich bereit erklärt hat, auch mitzumachen. Danke dafür und freut mich, dass du wieder mal da bist. Ich glaube, deine 10. Sendung oder so.
Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich habe aufgehört zu zählen.
Ja, ja, es sind ungefähr 10, glaube ich. Okay. Und bei dir ist es 5. oder 6.
Also, es ist wie mit Liebesabenteuern bei dir. Man zählt nicht mit.
Sehr schön. Also beides kann man sagen, altgediente Crop-FM-Hasen. Oder Häsinnen. Oder wie auch immer.
Ja, so gendern müssen wir jetzt nicht. Wir sind ja zu drei Männer hier jetzt. Also ja. Ein Drei-Männerl-Haus.
Aber ich habe mir gerade gedacht, weil du gemeint hast, so eng. Also wenn ich an alte Crop-FM-Sendungen denke, so im damals noch neuen Helsinki-Studio, noch nicht also im Raum, da war es wesentlich enger. Also
da war es wesentlich enger?
Ja, es war enger.
Ah, mhm. Super.
Das ist schön. Also das ist heute sehr luxuriös, finde ich.
Ah, danke. Balsam auf die Ohren.
Und die Technik funktioniert.
Ich finde es, naja, ist ja ruhig.
Sag nichts.
Ich finde es nicht balsam. Aber ist egal. Wahn und Wirklichkeit. Louis Pasteur, ich habe da ein paar Zitate jetzt aufgeschrieben zum Einstieg, hat einmal was sehr Schönes gesagt. Die größte Verirrung des Geistes ist, an etwas zu glauben, nur weil man wünscht, dass es wahr ist oder dass es so ist. Da können wir schon alle was damit anfangen, oder? So ein bisschen.
Ja, wobei, ich glaube, das trifft ja auf 9/10 der Menschheit zu dann.
Ich sage ja, da können wir alle ein bisschen was anfangen damit.
Genau.
Es ist halt so, ne? Es ist eine große Versuchung. Ne?
Also
so.
Ja, problematisch wird es erst, wenn man wen anderen davon überzeugen möchte mit Gewalt. Ne?
mit Gewalt, dann wird es wirklich problematisch. Wenn man überzeugen möchte, ist ja noch okay.
Ja.
Aber wenn man nicht zulästig wird. Dann kommt man über Fundamentalismus, werden wir heute auch noch sprechen. Und aus dem Visionarium, über das wir heute ja noch öfter sprechen werden, eine von mir leider bisher nicht ignorierte, aber irgendwie, es war so viel los, ich bin irgendwie nicht dazukommen. Aber es gibt inzwischen schon die 10. Ausgabe mit dem Brevier, ne?
Also oder? Es gibt 9 reguläre Ausgaben und 5 Spezialausgaben.
Ja.
Bisher, glaube ich so. Ja, also.
Einiges.
Ja.
Und da hat eine Dr. Yvonne Schaffler eine sehr schöne Definition von Wahn abgegeben im Brevier, nämlich eine unverrückbare Überzeugung der Wahn, nämlich die von anderen nicht nachvollzogen werden kann. Ich muss jetzt allerdings sagen, wo ist jetzt der Unterschied zur Wirklichkeit? Ich meine, die Wirklichkeiten von so manchen kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ich glaube, wir müssen einmal eine Begriffsdefinition, glaube ich, mal einleiten hier.
Ja, definieren.
Wahn, wir können ja gleich auf Alternativrealitäten auch gehen, weil das ist ja auch oft Wahn. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt einer Auslegung der Quantentheorie glauben möchte, dann bestimmt unsere Wahrnehmung die Realität und nicht umgekehrt. Ja? Jeder Mensch filtert.
Sie erzeugt sie.
Jeder Mensch filtert durch das, was er kennt, was er erlebt und was er für genetische Strukturen und was auch noch immer an sich und in sich hat, das, was er glaubt, was Umgebung und Realität ist. Das heißt, wir haben einmal ungefähr 7 Milliarden Realitäten auf dieser Welt.
Plus minus, zum, ja.
Plus minus. Und wenn wir jetzt auch noch alle nicht selbst mit Selbstbewusstsein ausgestatteten Lebensformen wie Pflanzen, Insekten, Tiere etc. hernimmt, haben wir eine Unzahl von Realitätswahrnehmungen. Und da herzugehen und zu sagen, es gibt eine objektive Realität und alles andere ist Wahn, halte ich für sehr vermessen. Außer man geht von einer Art Schwarmintelligenz aus und man sagt, ja, es gibt eine Konsensrealität und weil es die gibt, ist es die einzig gültige.
Ja, ich glaube, Konsensrealität ist ein guter Begriff.
Wir haben eine Konsensrealität.
Wir haben eine Konsensrealität,
also, in der wir alle leben. Genau, wir sagen, das Mikrofon ist schwarz, weil wir alle drei wissen, dies ist die Farbe schwarz, aber wie ja schon in der letzten Sendung bei dir besprochen, keiner von uns kann sagen, ob der andere das Schwarz auch so wahrnimmt.
Ja. So ist es.
Das war der Common Place des Abends.
Ja, wir sehen alle schwarz, aber alle verschieden.
Genau.
Ja, alle sehen wir auch nicht schwarz. Und auch nicht immer. Mhm. Eine andere Sache ist die 360. Sendung. Wir sind eine volle Runde. Gibt es da eine numerologische Deutung von dir?
Um Gottes Willen. Na, 360, das erste ist einmal die Kreiszahl. Ne? Also das heißt,
genau.
Wir sind jetzt wieder sehr vollkommenes.
Ich bin quasi irgendwie wieder am Anfang. Ja. So fühle ich mich eigentlich, ja.
3 und 6, 9, 3 mal 6 ist 18, 18 ist dann wieder
666.
Genau, das ist auch wieder Quersumme. Also 9 ist eine relativ bestimmende Zahl, glaube ich, in der Numerologie. Also
9 ist ganz wichtig. Angeblich auch meine, wie sagt man da?
Geburtszahl.
Sowas, ja.
Na, du bist ja beim 14. Illuminaten. Familiending drin, ne?
Ja, ja, aber davon vielleicht später mehr.
Einfach alle beide eingeben in Wikipedia und schauen, was kommt.
War das auf Wikipedia?
Okay. Ja, es war auf Wikipedia.
Auf der Englischen.
Ja, wir haben dann auch noch vor, heute sowas wie einen Spontanwahn zu... Ich habe das leider im Ankündigungstext jetzt nicht erwähnt, aber wenn jemand irgendein lustiges Logo hat, wo er einen Link drauf hat, irgendwo im Netz, dann postet den doch bitte mit dem Stichwort Spontanwahn in den Chat. Ich zeige den dann meinen beiden Protagonisten und sie werden dann ganz spontan eine blumige Geschichte dazu erfinden.
Wir finden eine Verschwörungstheorie zum Hintergrund des Logos.
Genau, eine spontane Verschwörungstheorie genau. zum Logo. Also irgendein Logo, ist völlig wurscht. Probiert's mal. Einfach den Link reinposten und vielleicht irgendwie markieren, sodass ich es nicht übersehe.
Und jetzt nicht irgendwie ein schon in Verschwörungskreisen bekanntes Logo, sondern halt von irgendeiner Firma, irgendwas, so, wo man halt annehmen könnte, das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun.
Ja, genau. Wo man glaubt, also das jetzt wirklich nicht, so quasi.
Genau.
Irgendwie. Ja, das.
Ölzbecker oder so. Also,
keine Ahnung, das Marlboro Backerl braucht man nicht mehr. Ne? Oder irgend sowas. Aber auch kein Strichcode. Ja, die Anderswertung, das Diesseits, das Brevier Nummer 2 von Nummer 1 von Visionarium, das Nummer 2 ist ja gerade in Arbeit, ist behandelt die Anderswelt vor allem, auch das Diesseits und vor allem auch diese Überschneidungen mit Fantastik und Realität, die ich sehr spannend finde und die vor allem ihr eigentlich in, also ich zeige jetzt auf dem, naja, Jörg, du bist ja auch ein Autor. Und
ja, du kannst den Rücken mit Majestätsplural anreden, ist kein
Problem. Uns gefällt das.
Das glaube ich. Das ist einfach etwas, das ihr bearbeitet, neben vielen anderen Dingen, aber was ist da für dich das Reizvolle? Oder sind mir alle Fragen an beide natürlich, aber jetzt primär an dich. Das Reizvolle zwischen diesen Überschneidungen, zwischen eigentlich Wahn und Wirklichkeit, zwischen Dienst, Diesseits, Jenseits, zwischen Realität und Vorstellung.
Ja, also mich hat immer schon interessiert, was so hinter den Grenzen ist und dadurch, dass ich selber viele Erlebnisse gehabt habe, die man so eher einer Anderswelt zurechnet, habe ich gemerkt, naja, das ragt in die Konsensrealität hinein oder überschneidet sich und genau in diesem Überschneidungsbereich spielt sich so viel ab, für mich halt auch ganz viel kreative Prozesse, da werden wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen und ich glaube, dass in diesem Überschneidungsbereich halt auch wie soll ich sagen, dieses Bewusstsein, das unsere Realität erschafft, in gewisser Weise auch gezielt eingesetzt werden kann dazu. Also dass es das halt, so wie der Jörg vorher gemeint hat, das halt nicht nur so automatisch macht, sondern dass man das da in dem Bereich gezielt steuern kann.
Jetzt haben wir wieder beim Wünschen, ne?
Ja, bei Magie.
Wobei das
gezielt. Und das ist ein kreativer Akt.
Mhm. Ja, wobei, wie gesagt, ja, jede Form von Kreativität ist ein gezielter Eingriff in die Wahrnehmung der Umgebung.
Genau.
Ja. Du hast schon erwähnt, also ihr habt beide immer viele, also du vor allem, aber auch du, Jörg, Einblicke ein bisschen in den Hasenbau nehmen können. Bei dir war jetzt zum Beispiel zu erwähnen, dein Erlebnis im Bachu-Wald.
Bachu-Wald, ja.
Dazu gibt es eine Trau deinen Augen nicht Ausgabe, nämlich die Nummer 9, sehr hörenswert. Und im Brevier Nummer 2.
In der regulären Ausgabe Nummer 2.
Entschuldigung, ja. Im Visionarium Nummer 2 wird das auch noch einmal beleuchtet, sehr spannend. Und bei dir gibt es, wir haben sie eh auch schon einmal ausführlich behandelt, deine ungewöhnliche UFO-Sichtung.
Ja, also, und dann ein bisschen später dieses doch High-Strangeness-Erlebnis auf der Rudolfswarte, aber das können wir ein anderes Mal einmal behandeln.
Nein. Jetzt, was du sagst, erzähl dein Geschichte. Okay. Ja, genau.
Soll ich das jetzt wirklich erzählen, die ganze Geschichte? Ja. Ich kann mich leider ans Datum ans Genaue nicht mehr erinnern. Es war in meiner Studienzeit. Ich war mit einem guten Freund, mit dem ich immer wieder am Abend Touren unternommen habe, wieder mal spazieren und wir waren im Wald und sind zur Rudolfswarte, das ist bei St. Johann und Paul heißt das da oben, ne? Steinberg Graz hinaufgegangen und ich muss jetzt diese Details erzählen, ich war ja damals so ein bisschen auf so Privatschamanismus unterwegs irgendwie und hatte eine Blockflöte mit, unter anderem. Und wir hatten so aus irgendwelchen Grimoires, die wir daheim gehabt haben und die wir irgendwie aufgetrieben haben im Nachdruck, haben wir so herausgelesen, so pseudo-babylonische Sprüche und so. Und sind damit zu Rudolfswarte gegangen und wollten dort ein Ritual machen, in unserem jugendlichen Wahnsinn. Und ich habe beim Hingehen...
Warum gerade zur Rudolfswarte?
Ich weiß nicht, wir haben uns gedacht, das ist eine nette Gegend, wir haben immer so die Gegend erkundet.
Naja.
Da ist ja daneben dieses militärische Sperrzentrum, was ich damals ja gar nicht so direkt mitbekommen habe, was ja auch sehr seltsam ist, weil, kleiner Exkurs, ich war jetzt vor einem Jahr mal oben und dort oben funktionieren keine Handys. Das heißt, ich kann zwar Dinge bedienen, aber ich kann keine Bilder verschicken dort oben und ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt zweimal quergecheckt, das geht einfach nicht.
Kurzer Einwurf, wir waren zu meinem Geburtstag dort oben und haben ein UFO gesehen.
Ah ja, genau, das war es ja auch noch, aber auf der anderen Seite vom Berg. Ja. Wir waren nicht auf der Rudolfswarte, sondern bei dem Ausflugslokal.
Genau.
Und wir gehen eben da hinauf, das ist doch ein relativ langer Weg dort zur Rudolfswarte und ich spiele auf dem Weg dorthin auf meiner Blockflöte eine Melodie, die mir eingefallen ist, spontan irgendeine Melodie. eine sehr regelmäßig wiederkehrende. Und wir gehen dann eben auf diesen Turm in der Nacht und es war relativ hell, also man hat unten so diese Fichtenschonung, mittlerweile sind das hohe Bäume, das war so ein bisschen mit Schnee noch, es war hell, harschig und wir stehen oben und machen so unsere wichtigen Beschwörungen. Und dann haben wir gemerkt, wie große, das klingt jetzt wirklich blöd, wie große also wirklich Schritte von zwei, nicht Tierfüßen, sondern wirklich zwei Füßen, nicht von vier Füßen, weil das hört man irgendwie, diesen Berg hinaufkommen, wie von etwas sehr Schwerem. Wir haben aber nichts gesehen, wir haben extreme Angst gehabt dort oben. Also es war nicht so lustig, wie es jetzt klingt, es war wirklich unangenehm, weil ich bin mir so meine frühe Kindheit zurückversetzt vorgekommen, wo man so vor Dingen Angst gehabt hat, die dann halt sich irgendwie leicht erklärt haben, aber wo man sich gedacht hat, ah fuck, was ist jetzt da passiert, ja. Und dann haben wir es eine Stunde nicht runtergetraut und es war wahnsinnig kalt. Und irgendwann sind wir dann doch, weil das hat sich dann in relativ großen Schritten wieder irgendwie entfernt. So, dann sind wir runter und sind relativ schnell zurück. Und im Wald haben wir dann neben uns, also aus der Richtung von diesem militärischen Sperrgelände, Pfeifen gehört von jemandem, der genau diese Melodie gepfiffen hat, die ich auf der Blockflöte gespielt habe. Und dann sind wir irgendwie wirklich davongelaufen und auf dem, ich habe dann ein Jahr lang wirklich psychologisch Probleme gehabt, das war nicht sehr lustig. Also es war unangenehm. Das war irgendwann in den frühen 90ern. Okay. Eher auch ungefähr zu der Zeit, wo ich damals das UFO gesehen habe, aber nicht zur gleichen Zeit.
Okay.
Mit zwei, drei Jahren auf oder ab.
Und das Ganze neben einem militärischen Sperrgebiet, ist das nicht lustig?
Ja, das ist Zufall, aber das ist dieser Feli-Verhof dort, ne, wo es diese Erschießungen gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, das war ja ganz eine arge Gegend eigentlich dort.
Okay.
Aber die Gegend ist schön eigentlich, so zum Wandern ist sie schön.
Ja.
Aber ich habe jedes Mal, wenn ich dort gehe eigentlich, also in der Nacht, muss ich offen gestehen, habe ich immer noch ein komisches Gefühl, wenn ich dort hingehen muss oder müsste. Ich würde es vermeiden momentan.
Ich merke es jetzt auch, wie du das erzählst.
Ja, es ist nicht angenehm gewesen. Es war, okay. wirklich, also in meinem erwachsenen Leben, eins der intensivsten Erlebnisse einer nicht körperlichen Präsenz, die tatsächlich auch feindselig gewirkt hat, auch wenn sie jetzt nichts Feindseliges getan hat, aber es war wirklich erschreckend, es war wirklich dieser Oss-Effekt. Es hat sich alles plötzlich sehr seltsam verändert. Man muss dazu sagen, wir waren nüchtern.
Und profane Erklärung bis heute keine nein, gefunden null, dafür.
Na, keine Ahnung.
Da würde mir jetzt auch nichts einfallen. Ne? Es ist schwierig. Ja, danke, dass du sie...
Erste Mal live erzählt irgendwann.
Ah, schön. Das ist eigentlich so. Das sind so die Dinge, über die wir heute unter anderem sprechen. Aber es ist eigentlich ein bisschen zweigeteilt. Wir sprechen zum einen über solche Erlebnisse, wie man die einordnen kann, wo die hinkönnen, was das ist, was sie bedeuten, wie man sie unterscheiden kann von irgendwas, das...
Ja, wobei jetzt nicht was, muss man es unterscheiden? Also ich lasse es jetzt einmal als Episode in meinem Leben stehen, die ich wahrscheinlich mit ausgelöst habe durch mein Verhalten und möglicherweise eine Warnung an alle, die glauben, dass das alles einfach so ohne Konsequenz immer abgeht, was man so tut. Also das ist es einfach nicht.
Ja, auch über das Ouija-Board werden wir ja heute noch sprechen. Da gibt es ja auch immer wieder Leute, behaupten, dass das unglaubliche Konsequenzen haben kann. Naja, weiß ich nicht, wie es bei euch war. Aber ein anderer Aspekt der Sendung sind so generell Mythen, Legenden, die dann auch aufgegriffen wurden von diversesten politischen Gruppen, sehr oft lustigerweise rechten politischen Gruppen, eigentlich ausschließlich. Es gibt eigentlich praktisch gibt es irgendwelche linken politischen Gruppierungen, die sie jemals auf sowas wie zum Beispiel die Hohlwelttheorie bezogen oder berufen hätten? Auf irgendwelche umstrittenen, empirisch nicht eindeutig nachweisbaren Thesen?
Meines Wissens jetzt nicht. Mag aber auch damit zu tun haben, dass ganz viel von diesen Theorien halt auch ganz oft so naturrechtliche Grundzüge haben.
Was heißt das?
Und hierarchische Strukturen befürworten. Und
okay.
Das ist natürlich für jemanden, der jetzt links ist, der gegen hierarchische Strukturen ist und
außer
für
Gleichwertigkeit.
Ja, dann ist er aber nicht links, dann ist er rechts, weil dann ist er Anhänger von dem Diktator.
Also
links bedeutet von der Definition her, man ist für die Gleichwertigkeit möglichst aller Menschen und das widerspricht jeder Form von Hierarchie, was wiederum bedeutet, dass die ganze russische Kommunismusgeschichte eigentlich keine linke Bewegung war, sondern es war in Wirklichkeit eigentlich von der Definition her eine rechte Bewegung, so wie auch die DDR. Also sobald ich eine Hierarchie habe, bin ich nicht mehr links.
Da wird Andreas Segler da schwer widersprechen.
Aber kann er gern. Es ist de facto so, dass die Struktur, auch wenn man sozusagen die Inhalte aus dem linken Spektrum entlehnt, wenn die Struktur des Staates nicht auf Gleichheit aufgebaut ist, ist er kein linker Staat. Ein linker Staat müsste auf Gleichheit aufgebaut sein, also auf Gleichwertigkeit, nicht auf Gleichheit, auf Gleichwertigkeit.
Ich glaube, die Intention war schon so. Also sowohl bei der DDR als auch bei der Sowjetunion. Also 1918 war das schon die Idee.
Ja, ist aber schnell in den Bach untergegangen, ne? Weil halt Machtstreben etc.
Allerdings kann man das jetzt hinterfragen, warum. Ne? Weil das ist natürlich auch gehörig unter Druck geraten.
Aber auch der Nationalsozialismus war kein Sozialismus, auch wenn er so geheißen hat. Ne?
Ja. Aber genau der hat ja auch den Kommunismus dann sehr unter Druck gesetzt. Und,
Sie waren ja sehr ähnlich in vielen Bereichen. In der politischen Form, nicht in der ursprünglich politischen Ideologie natürlich. Man muss immer wieder mal Realität und also Umsetzung und Ideologie. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Ja. Aber du hast dann, da gibt es einen Artikel von dir, wo ist der eigentlich erschienen? Und zwar, weil ich habe da jetzt.
Ja, im Visionarium.
Ja, aber in welcher Ausgabe?
Ach Maria, welche Ausgabe
war das? Nummer 8.
Ja, auch Nummer 8.
Nummer 8, ja, okay. Was war jetzt der schnelle Titel davon? Moment. Denn das, was oben ist, ist wie das, das unten ist. Beginnt mit einem Zitat von Bowie, sehr schön. Und da drinnen beschreibst du im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen die Vril-Sekte und zum anderen die Hohlwelttheorie, Admiral Byrd und so weiter. Sehr schön, mit sehr vielen Literaturnachweisen und sehr empfehlenswert. Wie muss ich sagen, generell visionär. Ich habe mir jetzt zwei Ausgaben durchgelesen, das Brevier, das ich ursprünglich unbedingt Brevier nennen wollte, weiß nicht genau warum, und die Ausgabe Nummer 2, weil die heißt nämlich Illusion und Wirklichkeit. Da dachte ich, das ist, ich hielt ja Vril immer eigentlich für so eine durchknallte Sekte, die dann irgendwie so sublimiert wurde in die Thule und so weiter.
Ja, ist ja bis zu einem gewissen Grad richtig.
Und Marc, ist richtig, aber die Ursprünge der Vril, das finde ich äußerst interessant, die hast du da nämlich sehr schön herausgearbeitet.
Ja, es gab ja, da muss man ein bisschen ausholen, man soll dann bitte auch den Artikel lesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich alles noch mal im Kopf zusammenkriege. Es hat im Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gab es diesen Herrn Edward Bulwer-Lytton. Das war eigentlich ein Adeliger, der mit der neuen aufkommenden Gesellschaftsordnung nicht so zurechtgekommen ist und der eine Gesellschaftssatire schreiben wollte, was dann, wie wir später hören werden, ein bisschen in die Hose gegangen ist. Er hat ein Buch geschrieben, The Coming Race, also das kommende Geschlecht auf Deutsch, oder Vril or The Coming Race, je nachdem. Wo es darum geht, dass jemand ins Innere der Erde kommt, wo extrem entwickelte Menschen mit einer extrem zivilisierten Welt und Eugenik leben und im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, eine Kraft benutzen, die Vril heißt, eine mythische Kraft, die sie dazu befähigt, alles Mögliche zu tun, also von der Transsubstantation bis zu Gestaltwandel und ich weiß nicht was alles, also eine super Energie.
Schwerkraft aufheben.
Ja, genau. Und im Kern, das wissen die wenigsten, die sich nicht damit beschäftigt haben, im Kern war das, wie gesagt, eine Satire, um die Menschen davor zu warnen, wie furchtbar es würde, wenn in der Gesellschaft Hierarchien, Unterschiede aufgehoben würden, wenn die Frauen mehr Rechte bekämen und so weiter, weil dann wird alles so schrecklich werden wie da unten in der Vril-Gesellschaft und gleich gemacht. Ja, also das alte Schreckgespenst, der, wie gesagt, Naturrechtler, das alte Schreckgespenst, auch wofür dann auch der Kommunismus im 20. Jahrhundert herhalten musste, nämlich die Angst davor, gleich gemacht zu werden mit anderen, aus einem kompletten Missverständnis heraus, weil eigentlich ging es ja immer um die gleichwertigen Chancen und nicht um das Gleichmachen von Menschen. Das war in manchen Fällen natürlich eine irrige Interpretation, aber nicht real.
Ist eigentlich nach der folgenden Definition, Entschuldigung, eine linke Gesellschaft.
Ja, natürlich. Ja, deswegen hat er das Adeliger natürlich gehasst. Das kann man sich vorstellen, ne?
Ja.
Weil das ist ja so ungefähr das absolute Gegenteil von Adel und Feudalismus. Und das wurde dann veröffentlicht. und ist relativ bald, vor allem in London, in den Londoner Kreisen, ist es relativ bald zu einem Kultbuch geworden, vor allem auch von allerlei Okkultisten etc., die diese Vrilkraft für sich als real vorgestellt haben. Eine der bekanntesten, die das vertreten hat, war ja die Helena Petrovna Blavatsky, die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, die es immer noch gibt, die leider auch zu einem gewissen Grad Pate gestanden ist dann für die späteren Entwicklungen hin zum Nationalsozialismus, weil die Ideen aus der Theosophie und aus dem Neuheiden- und Neutemplertum haben dann doch vielen Menschen, die dann sozusagen diese Thule-Gesellschaft gegründet haben und die Urväter des okkulten Nationalsozialismus sozusagen waren und dieses Arya-Denkens und diese geheimen Oberen im Himalaya, das kommt ja alles aus dieser Zeit, haben das sozusagen als Kultbuch hergenommen. Es hat sogar in London eine Vril Society gegeben, wo man
the
sich
Vril
getroffen
hat. Ja,
der Vril Club oder Vril Ja Club, weil die
Vril Ja, genau.
Ja, genau, weil die Menschen da unten nannten sich ja nach dem Edward Bulwer Lytton Vril Ja, weil das heißt so viel wie die Menschen des Vril oder so. Ja, also das ist so die Geschichte und bis heute findet sich aber in der eher billig Esoterik halt immer wieder dieser Hinweis, ja, die Vrilkraft gibt's halt doch und der Edward Bulwer-Lytton hat ja nur verklausuliert etwas, es war einfach Gesellschaftssatire und Vril gibt's natürlich nicht, außer er hat natürlich Vorstellungen einfließen lassen. Ja, also ich kann mir vorstellen, gerade so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, wo so die ersten großen Einflüsse aus dem asiatischen Kontinent auch zu uns gekommen sind, begonnen haben, zu uns zu kommen, was ja dann auch die Kunst so beeinflusst hat, irgendwann einmal so in den 20er Jahren oder auch schon Jahrhundertwende eigentlich. Dinge wie die Qi-Geschichte, ne, im Asiatischen, also diese Lebenskraftgeschichte, war möglicherweise schon eine Pate für sowas, denke ich mir, aber ist natürlich überhöht worden. Aber,
also eine hochtechnisierte, egalitäre Gesellschaft als Schreckgespenst im späten 19. Jahrhundert, genau, das ist schon sehr spannend,
was ich sage. Ja, natürlich.
Gerade in der Zeit, nämlich auch, wo ja auch die technologischen Grundlagen zu unserer heute, also 1864, glaube ich, Maxwell-Gleichungen, ne? Und ohne Maxwell-Gleichungen würde original gar nichts gehen heutzutage. Zumindest keine Handys und auch kein Radio, also... finde ich wirklich spannend und habe, wie gesagt, nicht gewusst, dass es also auf also Coming Race hieß, dieser satirische Roman passiert, muss ich mal lesen.
Es ist übrigens, glaube ich, also 2 Jahre war das, glaube ich, die Veröffentlichung, 2 oder 3 Jahre nach Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also es war definitiv, der Bulwer-Lytton hat offensichtlich auch Jules Verne hergenommen und hat den satirisch überhöht, um eine Gesellschaftssatire zu schreiben.
Auch sehr interessant, ich war übrigens jetzt einmal in Nantes und dann war ich dort in diesem Jules Verne Museum, ein sehr kleines Museum, aber höchst spannend, weil Jules Verne ja auch diese Luftschiffe beschrieben hat und diese Figur, die da per Luftschiff durch, also so quasi der Weltenrichter ist oder so. Alles in der Zeit, finde ich.
Er war so ein bisschen der Nikola Tesla der Literatur, ne, irgendwie. Also Dinge aus Sonnen, die später erst eigentlich relevant geworden sind.
Naja, Nikola Tesla hat in derselben Zeit schon gewirkt.
Ja, genau,
also so
ja.
Ende, also auch ab 1870, da war er ja in den 70er Jahren, das 18 war er in Graz, 19 war er in Graz, ne? Hat da angewiesen Electric Flying Machines erdacht und so, ne?
Spannende Zeit.
Die Theorie des Sozialdarwinismus, ja, das ist ein schönes Wort, Sozialdarwinismus.
Ja, das ist eigentlich das Naturrecht, wenn man es genau nimmt. Mhm. Also es gibt, das ist halt die Idee, ne? Das Naturrecht sagt, es gibt eine Ordnung in der Natur und der hat man sich zu beugen, egal ob es in der Gesellschaft jetzt grausam erscheint oder nicht. Davor muss man halt sehr warnen, weil wir sind nun halt einmal Lebewesen, die über die Natur nachdenken können und sie auch ändern können für unsere Zwecke. Und möglicherweise, wenn man jetzt vom Naturrecht auch wieder ausgeht und es weiterdenkt, könnte man auch sagen, naja, vielleicht ist es ja unsere Aufgabe, das zu tun, weil sonst hätte uns die Natur ja nicht diese Fähigkeit gegeben, die Instinkte zu überwinden. Also das ist eine Streitfrage zwischen rechts und links in der Politik eben. Ne?
Auch interessant finde ich, diese ganze Geschichte mit dem Aldebaran-System. Also du schreibst, der Hitler selbst war neben der Idee, dass die Arier ursprünglich von einem Planeten im Aldebaran-System gekommen waren, von der hohlen Erde fest überzeugt, zu dem ich jetzt noch kommen möchte. Aber dieses Aldebaran-System kommt ja auch heute immer wieder vor. Kommt übrigens auch in Monty Pythons vor, in der vorletzten Folge von Flying Circus. komplett irre. Da geht es um irgendwelche Aldebaraner. Satirisch, ja. Aber muss man jetzt wirklich dazu sagen. Also da bin ich mir ziemlich sicher bei Monty Python, dass das, ja, das wirklich satirisch
nehmen.
War.
Das kann man annehmen. Ja. Bei Hitler war es wahrscheinlich nicht satirisch. Möglicherweise war es seinem Drogenkonsum geschuldet, keine Ahnung.
Ja. Seit wann war die DDR rechts? Da siehst du das. Die DDR war sozialistisch, aber nicht kommunistisch. Was stimmt? Sie also war Moment, so dieser Vorform.
Der Sozialismus war eigentlich die Urform und dann kam der Kommunismus. Also kurz vor der Französischen Revolution hat es sozialistische Ideen gegeben und die mündeten dann später in der Entwicklung einer kommunistischen Idee. Aber natürlich, was die Leute nie verstehen, wenn ich das erkläre, so auch der Hörer wahrscheinlich, es geht nicht darum, was die DDR selbst für sich als Ziele definiert hat. Es kann schon sein, dass die Ziele der DDR Antifaschismus waren und eine
ganz sicher
auf Gleichwertigkeit aufgebaute Gesellschaft. Aber parallel dazu hatten sie eine Gesellschaftsform, die restriktiv war, auf Hierarchie aufgebaut. Es gab eine Partei, die sozusagen Befehle gegeben hat. Es gab Leute, die andere überwacht haben und eingesperrt haben. Es hat die Stasi gegeben. Demgemäß war sie strukturell, nicht inhaltlich, strukturell war sie rechts. Auch die RAF war rechts. In dem Moment, wo jemand mit einem Bombenattentat zum Tod befördere und ihm keine Wahl mehr lasse, ja, mache ich eine rechte Vorgehensweise wahr. Ja.
Ja,
nein, links ist in letzter Konsequenz in keinem einzigen politischen Staat auf dieser Welt jemals durchgesetzt gewesen, weil sonst hätten wir die Gleichheit, die Gleichwertigkeit, nicht die Gleichheit, die Gleichwertigkeit
aller Menschen. Der reale Sozialismus.
Der reale Sozialismus hat nie existiert,
wartet
leider.
Wartet noch auf seine Erfüllung.
Wartet noch auf die Erfüllung, ja.
Und wir wollen die Hoffnung jetzt mal nicht aufgeben. Wobei, wer weiß, vielleicht ist es eh dann furchtbar, aber zumindest sollten wir es einmal ausprobieren.
Weiß ich nicht.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist
wir könnten es mit unserem jetzigen Gesellschaftssystem nicht vereinbaren. Also der Kapitalismus widerspricht einmal konkret dem Sozialismus. Jeder Sozialist, der heute sagt, er ist Kapitalist, ist kein Sozialist oder ist kein Kapitalist. Also eins von beiden. Das widerspricht sich einfach.
Es ist ein Versuch wert.
Ja.
And now for something completely different. Nämlich, schreibt da jemand, die Erde sei hohl. Das ist nicht nur Thema des Nachfolgers von Iron Sky oder auch von einer Doku, ich habe da letztens, ich traute meinen Augen nicht, auf YouTube eine Werbung gesehen zu einer Doku, die hieß Gaia, vielleicht sogar eine ganze Doku-Serie, und da geht's um die hohle Erde. Aber ernsthaft.
Und auch bei Game of Thrones, der Vorspann ist eigentlich eine hohle Erde.
Nein, das ist eher eine Innenwelt-Vorspann.
Ja, stimmt, das ist ja, hohle Erde wird für viele Dinge verwendet. Genau. Was ich jetzt gemeint habe, war die Invert-Welttheorie.
Was die Innenwelttheorie
genau, ist. Die umgekehrte Welt.
Die ja, wie wir in den News gehört haben, schon 200 Jahre alt ist.
Ja, mindestens.
Ja. Was ist die Hohlwelttheorie dann? Ich sage immer hohle Welten für hohle Köpfe, aber ich meine, es gibt ja riesen Höhlensysteme.
Ja, es gibt ja ein paar. Das ist ein ganz schwammiger Begriff. Es wird sehr schwammig verwendet. Also die Hohlwelt, so wie ich das verstanden habe, nach dem, was ich gelesen habe, die Hohlwelt ist jetzt einmal ganz banal die Vorstellung, dass unsere Erde innen hohl ist und dass drinnen sozusagen noch etwas existiert, was wir nicht kennen. Eine andere Zivilisation, Geflüchtete, was auch immer, ja. Also von Aliens, die dort versuchen zu überleben seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen bis hin zu Nazis, die sich durch irgendein Loch im Nord, respektive Südpol, je nach Interpretation, dorthin geflüchtet haben, etc. Pipapo oder Zwerge, die Deros, ne?
Dinosaurier, Nachkommen.
Also alles, ja. Das ist die Theorie, ist jetzt abgesehen von der Interpretation, die wir gerade vorgebracht haben, dass die Erde Hohlräume große hat, in denen möglicherweise Dinge existieren, von denen wir keine Ahnung noch haben, erscheint mir jetzt einmal nicht so abwegig.
Also, dass die Erde Hohlräume hat, ist
eben,
so.
Das erscheint mir jetzt einmal nicht so abwegig.
Große Höhlen,
dass die ganze Erde innen ausgehöhlt sein soll, das erscheint mir jetzt, ich bin kein Geologe und kein Physiker und auch kein Astrophysiker, aber es erscheint mir jetzt anhand dessen, was ich über unseren Planeten weiß, relativ abwegig.
Ich habe mit Planetologen darüber gesprochen, die halten das schlicht und ergreifend für völlig unmöglich, wenn gewisse, also fragen wir jetzt nicht um die Details, aber die Erde kann nicht hohl sein. Auch der Mond glaube ich nicht.
Obwohl es da jetzt ganz starke Theorien dazu gibt, dass der Mond eine außerirdische Basis ist.
Ja, gut, das ist eh klar. Aber die Erde, soweit das der Planetologie bekannt ist, kann eigentlich gar nicht. Also das kann man recht schön widerlegen.
Das ist eine Masse-Sache. Ne? Man kann es relativ leicht von der Masse her bewerten. Masse, ne?
Ich lasse es jetzt nicht mehr. Aber hätte ich noch mal, mit Gravitation hat es definitiv was zu tun, aber hätte ich vielleicht noch mal nachfragen sollen. Jetzt aber,
ich aber ich finde, diese Hohlwelttheorie, ja, sag jetzt mal, bis zu gewissen Grad kann man die nachvollziehen. Ja, weil man kennt halt nur so wenig von da unten.
Das ist richtig, weil wir wissen über ein paar Kilometer nach unten viel weniger als über ein paar Kilometer oben. Wobei man jetzt sagen muss, der Widerstand, um nach oben zu kommen, ist Raketen hin und her und auch nicht so leicht, aber es ist halt viel geringer.
Naja, vor allem der Druck und die Hitze, die entsteht, wenn man zu tief hinuntergräbt, ist halt auch dann wieder was Bestimmtes. Wie mit den Ozeanen.
Ja.
Wir wissen über unsere tiefsten Ozeane auch noch relativ wenig. Das Marianengraben wird, glaube ich, gerade erforscht. Aber gehört was auch. Jetzt hat es wieder irgendein Riesenkalmar irgendwo angeschwemmt, dann was mit 20 Kilo schweren.
Also unglaubliche Tiere. Wahnsinn.
Tolles Tier, ja. Fantastisch.
15 Meter lang, glaube ich, oder so.
Vampirodeutis infernalis.
Ist übrigens in den Bereich der Wahnvorstellung gelegt worden über Jahrhunderte. Mhm. War alles Seemannsgarn.
Was natürlich wirklich Seemannsgarn ist, wenn man heute in Zoologen glauben darf, ist,
dass
die Schiffe ins Runterziehen können. Weil die nicht so an die Oberfläche kommen können, weil sie Tiefseelebewesen sind und denen platzt das Innenohr. Also wenn die angeschwemmt werden, sind sie meistens deswegen angeschwemmt worden, weil sie verletzt sind und in höhere Schichten aufgestiegen sind durch ihre Verletzung und dadurch dann mehr oder weniger weggeschwemmt wurden. Aber ein Tiefseetintenfisch von einer Länge von, weiß nicht, 20 Metern, der überlebt nicht in den höheren Gewässern, weil der Druck zu niedrig für ihn ist. Das ist, wie wenn wir jetzt in oberen Schichten Atmosphäre überleben müssten. Das würden wir nicht, also da würden wir platzen. Und also dass da irgendwelche Riesenkalmare, irgendwelche Segelschiffe unter Wasser gezogen hätten, das ist wahrscheinlich Blödsinn. Ja. Zoologischer. Sage ich jetzt einmal. Ich weiß es nicht. Ein Zoologe möge bitte anrufen und mich berichtigen. Ich sage nur, was ich gelesen habe und das erscheint mir logisch, weil sonst hätte ich in Griechenland beim Tauchen auch schon öfter so Riesenkalmare gesehen.
Ja, es sei denn, er ist dann irgendwie verwirrt und desorientiert und schlägt wild um sich und zieht dann ein Schiff runter, weil ihm gerade sein Innenohr platzt.
Das ist was anderes, als willentlich ein Schiff runterzuziehen und irgendwelche Seebären zu fressen.
Ja gut, aber du kannst das, wenn du gerade auf dem Schiff bist und das wird von einem Riesenkalmar runterzogen, dann wirst du das schwer unterscheiden können, ob das jetzt willentlich ist oder...
Das mag schon sein.
Also, ich glaube, das ist wurscht.
Nein, ich sage ja nicht, dass es böswillige Interpretation war. Einfach Irrtum möglicherweise.
Ja, also vielleicht ist es passiert, aber sie haben es nicht so gemeint,
Wir wissen ja nicht, ob Uferentführungen böswillig sind oder ob sie einfach nur botschert sind, weil sie nicht mit uns umgehen können. Man weiß es ja nicht, wenn es die jetzt gibt. Postuliert einmal.
Oder.
Ja, genau.
So, die hohle Welt. Also, wie gesagt, da gibt es also Theorien. Du hast auch in der Einleitung bringst du auch, nicht, dass das jetzt irgendwas wirklich damit zu tun hätte, aber trotzdem, es ist eine schöne Überleitung. Sprichst du ein bisschen über Heinrich Kusch, über seine Forschungen von Höhlenstrukturen und beziehungsweise von Gangstrukturen und so weiter. Wo man schon sieht, ja, es hat schon einmal eine Zivilisation gegeben, die vielleicht vor so langer Zeit wie 10.000 Jahren diese Strukturen erschaffen hat, wobei das wirklich schwer vorstellbar ist, weil das wäre vor allem, was wir kennen, also 4.000 Jahre vor den Sumerern und so weiter, aber es wurscht, was wissen wir schon, ne? Riesenkalmare. Ist eine schöne Einleitung, hat aber jetzt mit denen nicht wirklich was zu tun.
Ich bin mir da nicht sicher. Also diese unterirdischen Höhlensysteme, wenn man jetzt zum Beispiel auf diese...
Weißt du, die führen dann irgendwann immer tiefer und irgendwann ist man dann in diesen Riesen
oder so. Naja, die Frage ist, wie tief muss man gehen, um eine Hohlwelttheorie sozusagen jetzt zu verifizieren. Ja? Hohlwelt heißt ja nicht, dass das ewig runtergeht, das heißt nur, dass es Hohlräume gibt. Wenn jetzt diese türkische Stadt da anschaue, wie heißt sie?
Gebäcklichtheppe?
Genau, ja. Die, wo man ja noch immer nicht, glaube ich, alle Stockwerke freigelegt hat. Ja. Das kann man schon von einer unterirdischen Zivilisation sprechen oder einer Welt, einer richtigen. Also, wo ich weiß, glaube ich, 30.000 Menschen haben dort Platz gehabt. Ich meine, das ist schon relativ viel. Also, eine größere Gemeinde in Österreich, ja, also wäre dort unterirdisch, hätte Platz gefunden, auch in einer Zeit, die in einer Ära liegt, die für uns jetzt eigentlich dafür nicht bekannt war. Und wenn du das sagst, dass es unglaubwürdig ist, das hat aber nur...
Was unglaublich? Was habe ich
gesagt? Nicht unglaublich, sondern halt schwer vorzustellen ist, dass vor den Sumerern sowas existiert hat, eine Hochkultur. Ich halte das, wenn man jetzt die Erdgeschichte und auch die Menschheitsgeschichte anschaut, über die man ja wenig eigentlich weiß. Also im Wesentlichen sind die meisten Informationen, die konkret sind, die wir haben über die frühere Erdgeschichte, stammen eigentlich immer nur aus dem 19. Jahrhundert. Das sind Vorstellungswelten, die Kreidezeit und das Pleistozän. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, also hätte es eine unserer vergleichbare Zivilisation gegeben vor, sagen wir mal, 60, 50, 40.000 Jahren oder auch nur 25.000 Jahren, und die wären nach 20.000 Jahren spurlos durch irgendwas verschwunden, wir würden heute auch nur mehr Steine finden. Was? Also wenn unsere Zivilisation heute untergeht, wird man von unserer Zivilisation wahrscheinlich in 20.000 Jahren nicht mehr viel finden. Ja. Und man wüsste nicht mehr, dass wir hier gesessen sind, ein Radioprojekt gehabt haben, dass es Computer gegeben hat etc. Das wüsste man wahrscheinlich nicht mehr, weil die Materialien zerfallen würden außer Stein.
Schon klar. Ich meine, wenn ich sage, wenn du also sagst, schwer vorstellbar, es gibt ja Datierungen, die Heinrich und Ingrid Kusch durchgeführt haben, mit einer eigentlich sehr genauen aus der Geologie kommenden Methodik. Und die zeigen, dass diese Strukturen teilweise 10.000 Jahre alt sind, beziehungsweise vor 10.000 Jahren bearbeitet wurden.
Ja, und das also gibt es weltweit.
Es ist wurscht, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Es deutet darauf hin. Und,
und zwar Hochtechnologie offensichtlich. Ne? Also wenn man diese Geschichten mit dem
Hochtechnologie, mit dem das Metall, ist jetzt ein sehr spezifischer Begriff, glaube ich, auf unsere Hochtechnologie. Diese Hochtechnologie kann ganz anders ausgeschaut haben,
sage ich jetzt einmal. Nicht von mir so gebraucht. Also ich verwende es auch im Sinne von eine hohe Technologie, die mit unserer möglicherweise auch nichts gemein gehabt hat oder wenig.
Aber eine komplexe Technologie.
Komplexe
das kann ich mir total vorstellen. Und auf der anderen Seite bin ich jemand, der eigentlich schon der Meinung ist, dass wir wahrscheinlich, also es ist ein Bauchgefühl von mir, ich glaube nicht, dass wir die erste Hochkultur sind, die auch Technologie in dem Sinne von Hochtechnologie gehabt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind, und ich glaube, dass dieses ganze Ancient Alien Zeugs, wo man jetzt das halt irgendwelchen Außerirdischen andichtet, wo sich halt vieles dann herausstellt, okay, das kann man sich schon erklären, aber manche Sachen sind noch immer tatsächlich unerklärt. Die einzige, oder die für mich plausibelste Erklärung ist, das ist eine Hochkultur, die einfach so lang zurückliegt, aber so weit entwickelt war, dass sie das gebaut hat und wir nichts mehr von ihnen
sehen. Ist auch eine meiner Lieblingstheorien, weil ich gehe dann immer von dieser berühmten Cargo-Theorie, Cargo-Geschichte aus, weil ich glaube auch, dass sehr viele unserer religiösen Vorstellungen deswegen so einheitlich und ähnlich sind, jetzt nicht nur, weil es halt dieses berühmte kollektive Unbewusste gibt, sondern möglicherweise auch viele Vorstellungen eben aus einer Fehlinterpretation einer ehemaligen Hochkultur kommen könnten. Ne? Also wenn du heute eine Ethnie, die halt in einem quasi steinzeitlichen Milieu lebt, wie gewisse Teile der Aborigines noch, die vielleicht wirklich noch keinen Kontakt mit unserer Zivilisation hatten, es ist natürlich relativ unwahrscheinlich heutzutage, aber hätte man die oder irgendwelche Amazonas-Urwaldbewohner, die beim Abholzen plötzlich entdeckt werden, wenn man denen Zeugnisse unserer Zivilisation hinlegt und wieder wegnimmt, werden sie spätestens 10 Jahre später möglicherweise Religion drum gebastelt haben oder eine kultische Vorstellung. Und das wird wahrscheinlich ganz genau so ausschauen wie das, was wir halt so kennen, ne, von Religionen.
Gibt es ja den Cargo-Kult.
Genau.
Gibt es ja Beispiel. Jemand schreibt da oder fragt mich, meinst du auf der Erde, Tarek, nehme an, er bezieht sich auf diese Hochkultur? Ja, ich meine auf der Erde. Ganz simpel hier.
Auf der
Ja, und ich meine, man kann es noch weiterspielen, man kann sagen, vielleicht haben die sogar schon Raumfahrt betrieben und haben die Milchstraße bevölkert, und sollte es Außerirdische geben, sind es nur einfach wir, die wieder zurückkommen. Das ist jetzt völlig spekulativ, aber ist ein netter
vielleicht haben die eine völlig andere Art der Zeitwahrnehmung gehabt und haben die Zeit und den Raum auch anders wahrgenommen und sind parallel mit uns jetzt existent, außerdem in ihrer jetzigen Form. Wir wissen es nicht.
Ja, ja. Man kann sich immer tiefer in den Hasenbau begeben.
Du magst den Hasenbau heute.
Ich mag heute sehr gerne, ja. Das hat mir jetzt wieder gefallen. Ich weiß nicht, wo ich das letztens... Und diese Hohlwelt wurde dann, so sagt man zumindest, von einem Herrn Admiral Byrd erforscht, entdeckt. Und da gibt es ja dann auch eine ganz, ganz sehr gute, fantastische Geschichte, die sich da drum rankt.
Ja, da gibt es ganz viele Geschichten. Also, der Bernhard tut mir schon ein bisschen leid, der sitzt da komplett stumm daneben.
Du hast den Artikel geschrieben,
ja, der ist
fantastisch.
Ja, du darfst gerne mitsprechen.
Das war's ja schon, das war's ja schon.
Der Admiral Byrd, ich hab da ein bisschen nachrecherchiert, ich meine, ich bin auch nicht wirklich in alle Tiefen eingedrungen, aber es hat vom Admiral Byrd eine Expedition gegeben, die eigentlich gefußt hat auf einer früheren Expedition, die Nazis unternommen haben, und zwar 1938, 39, glaube ich, war das. Das war die große Antarktis-Expedition der Nationalsozialisten, wo die eben Neuschwabenland gegründet haben, sozusagen, also wo sie das in Besitz genommen haben. Ich glaube, das ist das heutige Queen Maud-Land oder so dort unten. Und Ende der 40er, oder wann war das, oder was im Krieg noch, mir ist jetzt die Jahreszahl nicht ganz geläufig im Moment, ist ja wurscht, aber ich glaube, es war nach dem Krieg, hat der Admiral Byrd den Auftrag gehabt, mit einer Unzahl von Schiffen, Flugzeugen, Helikoptern, Versorgungsschiffen, schwer bewaffneten Einheiten.
Darf ich das kurz aufzählen,
weil
ich finde es sehr beeindruckend.
Ja, genau, zähl's
auf. Ein Flugzeugträger, zwei Wasserflugzeugversorgungsschiffe, zwei Zerstörer, zwei Tanker, zwei Eisbrecher, zwei Unterstützungsschiffe, ein Kommunikationsschiff, ein U-Boot, etwa 26 Flugzeuge und 30 Hubschrauber. Das ist eine Forschungsreise.
Und das war angeblich eine reine geologische Forschungsreise, um irgendwelche Dinge dort abzustecken wirtschaftlich. Es gibt dann Theorien dazu, dass es dort große Explosionen gegeben hat, die seismisch gemessen wurden. Und es gibt die Theorie dazu, dass die eigentlich die Aufgabe hatten, irgendein Nazi-Nest auszuheben, das noch vom Krieg übrig geblieben war, von irgendwelchen Hochtechnik-Nazis, so à la Iron Sky ein bisschen. Das sind eben alle Spekulationen. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie die Usancen in der militärischen Forschung in der Nachkriegszeit waren und wie die Ressourcen waren. Aber wie du richtig sagst, also mir erscheint diese schiere Menge an Materialeinsatz, von dem ja, glaube ich, auch fast zwei Drittel verloren gegangen sind durch irgendwas.
Zwei Drittel?
Oder die Hälfte. Es sind sehr viele, die jedenfalls nicht mehr heimgekommen. Also das weiß ich. Es ist großer Verlust an Material gewesen.
Ja.
Die sind jedenfalls nicht mehr heimgekommen. Nicht näher bezeichnet, angeblich durch irgendeinen Schaden und irgendwas. Es gibt dann dieses berühmte Tagebuch, Logbuch vom Admiral Byrd, das aber angeblich, wie jetzt vor ein paar Jahren gelesen, aber Fälschung ist. Aber was das ist halt.
Ich habe es einmal gelesen und ich glaube,
es ist eine Fälschung. Wahrscheinlich ist es eine Fälschung. Wo eben drinnen steht, dass er irgendwie dort angegriffen wurde von irgendwelchen Nazis, UFOs und ich weiß nicht was alles.
Die aus dem Wasser aufgetaucht sind und
ja, was allerdings tatsächlich stimmt, ist, dass der Byrd, das ist wirklich ein verbrieftes Zitat von ihm, das stammt dann nicht aus den Tagebüchern, das hat er, glaube ich, einmal irgendein Interview gegenüber.
In Buenos Aires.
Ja, kann sein. Wo er gesagt hat, der nächste Krieg wird durch Hochtechnik entschieden werden, die von den Polen kommt.
Beim nächsten Krieg haben wir es mit Technik zu tun, mit Flugzeugen oder Flugobjekten, die sich
von Pol zu Pol bewegen
können. In kürzester Zeit von Pol zu Pol bewegen.
Genau. Ja, genau.
Also, okay, das klingt schon sehr nach dem modernen UFO-Phänomen. Ne?
Wobei, wie gesagt, da muss man halt auch immer sehr aufpassen, dass man nicht überinterpretiert, weil wenn man die Aussage jetzt ohne jedes Wissen über UFOs hernimmt, muss man jetzt sagen, na, vielleicht war es einfach halt Wahrnehmung einer militärischen Forschung, wo er gesagt hat, das wird halt die zukünftige militärische Forschung verursachen, dass der nächste Krieg Flugzeuge hervorbringt, mit denen man sehr schnell von Pol zu Pol fliegen kann, weil das halt eine sehr hohe, eine sehr große Entfernung war, ja, von der Vorstellung her. Und das ist ja wirklich so, wir können heute relativ schnell von Pol zu Pol fliegen, auch ohne UFOs. Also im Vergleich zu damals.
So dieses Creamer-Triebwerke, da reicht man bis zu 20.000 km/h. Ja. Teilweise sogar in der Atmosphäre, glaube ich.
Ja, und je weiter man raufkommt, desto leichter ist es natürlich.
Natürlich, und ja, ne,
Aber natürlich, Interpretationsspielraum und bleibt. Der Satelliten, Bird ist eine spannende Figur. Ja.
Ist eine spannende Figur. Satelliten sind ja auch militärisch vor allem gewesen und die bewegen sich ständig von Pol zu Pol, wenn sie nicht geostationär sind. Mhm. Oder können sich auch, meisten bewegen sie.
Es hat ja auch diese gemeinsame Expedition zwischen Russland und Amerika damals gegeben im Kalten Krieg, am Höhepunkt des Kalten Krieges, die in die Antarktis geflogen sind, wo man bis heute nicht genau weiß, warum das war. Mhm. Es gibt ein paar solche Geschichten. Also der Südpol ist ein ziemlich uncharted Territory. Also man kommt ja auch als Durchschnittsbürger, also im Urlaub eher nicht so dorthin. Das heißt, wäre ich jetzt militärisch daran interessiert oder geheimdienstlich, mich möglichst gut vor irgendjemandem zu verstecken, würde ich wahrscheinlich auch in so eine Region gehen. Mhm. Weil ich mir ziemlich sicher sein könnte, dass der durchschnittliche Spaziergänger halt nicht vorbeikommt und ein Foto schießt, wie etwa in der Area 51, wo man da relativ leicht dann schon vorbeikommt heutzutage. Ne?
Ich will ja schon, seit ich Kind bin, unbedingt zum Südpol. Oder zumindest in die Antarktis. Ich weiß nicht genau, warum.
Ja, wir morgen Winter. Ja,
eben, weil ich hasse die Kälte.
Ich hoffe auf Treibhauseffekt.
Ich will dorthin. Aus irgendeinem Grund zieht mich das magisch an.
Warten auf den Treibhauseffekt. Okay. Kannst aber inzwischen buchen, glaube ich. Oder? Das kann also Südpol wirklich bis zum Buch.
Nein, es muss nicht der Südpol, aber Antarktis. Irgendwas an der Antarktis reizt mich total.
Ja. Brauchst du dann mal nach Südamerika und dann...
Kannst du ja mal am Gletscher üben und dann...
Genau.
Aber es ist, glaube ich, sehr deprimierend jetzt so. Also es ist ja wirklich arschkalt dort, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr kalt dort. Und dann sind das muss man sich auf der Karte mal anschauen, wie groß das Gelände ist. Und es ist einfach nur Eis und Schnee und ein paar Felsen. Aber es ist schon spannend, wer weiß, was dort ist. Cthulhu, keine Ahnung. Wer weiß.
Das Ding.
Ich meine, das ist ja wirklich ein Kontinent. Im Gegensatz zum Nordpol, das ist ja nur
Nordpol,
Eis.
Das Ding.
Wirklich? Spielt das?
Nein, das spielt in der Antarktis.
Ich glaube schon.
Ja, natürlich.
Das ist doch McMurdo-Forschungsstation.
Ich glaube, das ist Antarktis.
Schon lange nicht
gesehen. Ja, was mir als Kind schon mal fasziniert hat, war ja, dass der Nordpol ja nur aus Eis besteht. Also der ist irgendwann einmal weg, wenn es schmilzt. Aber die Antarktis ist ja wirklich ein Kontinent mit Bergen, mit Hohen und allem. Also wer weiß, dort nicht einmal eine Zivilisation war.
Genau.
Das wissen wir ja nicht.
Schreibt da jemand, Fox Mulder schreibt da, interessant ist, dass die Antarktis seit 1961 gemäß dem Arktis-Vertrag faktisch ein Sperrgebiet ist, in dem Großmächten jeglicher Abbau, Kolonialisierung, Abbau von Bodenschätzen, Stationierung von Waffen etc. untersagt wurde. Da könnte man jetzt ins Grübeln kommen, Smiley. Ja.
Ich glaube aber, dass es auch ganz einfach damit zu tun hat, dass es strategisch so ist, dass du wirklich halt dann von dort aus, ähnlich wie vom Nordpol, relativ leicht einige Länder mehr oder weniger aus der gleichen Entfernung erreichen kannst. Ja. Also kannst zum Beispiel vom Nordpol, könntest du theoretisch ja auch jetzt Kanada und Russland gleichermaßen zum Beispiel beschießen.
Ja, strategisch sind das natürlich interessante Punkte.
Aber es stimmt schon, wer weiß, vielleicht wissen es auch mehr.
Man auch die Magnetfeldanomalien dort, ne, weil dort ja die Feldlinien eintreten. Ich meine, diese wunderschönen,
Aurora Borealis.
Aurora Borealis, danke. Die ist aber vor allem im Nordpol. Genau. Im Südpol gibt es das zwar auch, aber da schaut sie anders aus.
Ja. Nordlicht und Südlicht.
Ich weiß nicht, wie sie am Südpol genau ausschaut, aber das würde ich gerne mal sehen.
Sicher wunderschön.
Huhu, kann der Bernhard auch mal was sagen?
Sag
mal
was. Hallo, ich sag mal was.
Sehr schön. ja, Baby-Doc-Regime in Haiti habe ich da jetzt auch aufgeschrieben, weil wir jetzt, ich meine, vorher vielleicht noch, also diese ganzen Geschichten da, also diese Hohlwelttheorie, die wurde ja dann tatsächlich auch propagandistisch ausgeschlachtet. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das passiert ist?
Naja, also in der Nazi-Zeit war es natürlich so, dass man versucht hat, weil ja ein Großteil, eigentlich die Mehrheit der Wissenschaft und der Künste war ja damals von jüdisch-Intellektuellen auch bestimmt, weil die halt einfach aufgrund schon ihrer religiösen Geschichte einfach eine große Fähigkeit gehabt haben zu analysieren. Und man wollte sich einer vermeintlich jüdischen Übermacht, die vermeintlich was unterdrückt hat, etwas entgegensetzen und eine rein deutsch-germanische Wissenschaft erschaffen. Ja, das war ja auf die Aufgabe vom Himmler, dann zu sagen, wir machen eine eigene Geschichtsforschung, wir machen eine eigene Physik, die sich aus der Ätherphysik herleitet. Da kommt ja dann auch ein Teil der Quantenphysik her, muss man sagen. Mhm. Also die Quantenphysik ist ja eigentlich so ein bisschen eine Weiterentwicklung der Ätherphysik bis zu einem gewissen Grad, von der Idee her, wenn man es genau nimmt, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Aber zu den Dingen gibt es wunderschöne Verschwörungsbücher vom Joseph Farrell.
Oh, Joseph Farrell ist
sehr unterhaltsam zu lesen.
Ich habe
Se non è vero, e ben trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Ja. Ja, propagandistisch, wie gesagt, also man versuchte eine parallele alternative Realität zu schaffen und die als allgemeingültig hinzustellen. Das war die Propaganda. Und zu sagen, wir haben jetzt die Wahrheit und das, was ihr bisher gelernt habt, zwar Schmafu und von Juden gemacht und deswegen ist es nicht richtig. Ja. Mhm. Also das ist ja immer wieder, das ist ja übrigens auch in der jetzigen Diskussion ein Thema, weil ja auch jetzt wieder Rechte und Rechtsextreme sich dieser Themen annehmen. Man ist ja dann als jemand, der sich so wie wir hier damit beschäftigt, permanent in Erklärungsbedarf, dass man sagt, ja, nein, wir sind keine FPÖ-Wähler. Nur weil wir jetzt vielleicht auch nicht sofort sagen, dass alle Chemtrail-Theorien Schwachsinn sind. Aber natürlich wird das auch wieder ausgeschlachtet, um sozusagen eine von rechts definierte vermeintliche oder tatsächliche Lügenpresse zu entlarven und zu sagen, es stimmt alles nicht und die offizielle Wissenschaft, es stimmt alles nicht. Man muss da wahnsinnig aufpassen.
Es ist komplett.
Natürlich gibt es eine offizielle Wissenschaft, die auch in sehr vielen Dingen sehr recht hat und man kann das nicht alles über den Kamm scheren. Aber ja. Es gibt natürlich auch sehr viele alternative Theorien, die man sich genauer anschauen müsste und die tatsächlich zu Unrecht verlacht oder verblödelt werden von verschiedenen Leuten, die sie dann vermeintlich für intelligenter halten.
Weil du Chemtrails erwähnt hast, ich meine, ist ja was oh ich je. Auf dieser Sendung schon behandelt habe.
Jetzt darfst du, Bernhard.
Ich habe mich nie mit Chemtrails beschäftigt, keine Ahnung.
Ja, ich habe mich da beschäftigt, weil aus der Beobachtung heraus war das bei mir einfach, weil ich einfach gesehen habe, dass es persistente Kondensstreifen gibt, die sich ausbreiten und irgendwann zu Wolken werden und das sehr öd gefunden habe, weil oft blaue Himmel dadurch zu einem milchigen Brühe werden. Und da habe ich einige interessante, ich meine, okay, ich habe aber Interviews geführt mit Leuten, die Sachen behauptet haben, die sich bis jetzt überhaupt nicht beweisen ließen. Ja? Gott sei Dank, weil das waren haarsträubende Dinge. Auf der anderen Seite war sehr interessant, die Entwicklung des Wikipedia-Eintrags zum Thema Kondensstreifen zu verfolgen, wo am Anfang noch gestanden hat, also 2003 bei der ersten Sendung, ja, lösen sich nach was weiß ich, 2 Minuten spätestens auf und bei einer späteren Sendung, ich habe jetzt nicht mehr ganz die Chronologie im Kopf, stand dann plötzlich, ja, na, die können sich ausbreiten und zu fächerartigen Zirruswolken werden und dann und können über Tage und Wochen das Klima beeinflussen. Später habe ich dann auch noch das DLR hat diese Kondensstreifen zirrend, wie sie heißen, richtigerweise modelliert und ist drauf gekommen, naja, die haben eigentlich mehr Auswirkungen auf die Klimawärmung, rein rechnerisch jetzt, als das CO2. Und spätestens dann frage ich mich halt, Moment, warum spricht man jetzt nicht über Kondensstreifen zirren, lassen wir den Begriff Chemtrails weg, wenn wir alle völlig aus dem Häuschen sind wegen dem CO2-Ausstoß und uns gar nicht mehr in Urlaub fliegen trauen.
Auch da müssen wir wirklich aufpassen, weil es gibt halt die Tatsache und die Interpretation. Die Tatsache ist, und das muss jedem, der auch nur ein bisschen chemisches Wissen hat und auch Wetterwissen hat, muss klar sein, dass ein so intensiver Flugverkehr, man braucht sich nur mal diese Flug-App herunterladen, wo man die Fluglinien sieht, allein über Österreich, dass das eine Auswirkung auf unser Wetter und auf unsere ganze Zivilisation haben muss.
Das ist völlig klar. Darf ich da kurz was dazu? Ja? Das stimmt zwar, dadurch gibt es mehr Kondensstreifen, aber das Verhalten der Kondensstreifen...
Nein, dazu wollte ich gerade kommen. Ja. Das Zweite ist, dass mir jemand erklärt hat, der sich angeblich damit ein bisschen auskennt, auf der Fachhochschule, dass natürlich in den letzten Jahren es auch sehr viele obskure Beimischungen zum Treibstoff gibt, die aber keine Verschwörung beinhalten, dass man irgendwie ein Verhalten beeinflusst wird. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt eben die Frage, wie man es interpretiert. Es ist so, das ist wie fast immer, leider muss man sagen, oder vielleicht Gott sei Dank, es ist wie fast immer ein wirtschaftlicher Grund dahinter. Die meisten Antriebsbeimischungen dienen dazu, dass bei Start und Landung möglichst wenig Benzin verbraucht wird, also wenig Kerosin verbraucht wird, dort wird am meisten Kerosin verbraucht bei Start und Landung. Und das sind zum Teil ziemlich giftige Beimischungen. Und im Flugverkehr gibt es offensichtlich, vor allem im militärischen Flugverkehr, gibt es fast keine Regulierungen, was das betrifft, im zivilen schon.
Aber
militärischen kannst du machen, was du möchtest in Wirklichkeit. Und jetzt kann man natürlich hergehen, wie viele der Apologeten der Chemtrails und sagen, ja, das ist alles die Illuminaten oder sonst wer und die wollen uns Bewusstseins beeinflussen. Ja, kann sein. Ja, ich glaube es nicht, aber kann sein, wir wissen es nicht. Es erscheint mir allerdings unwahrscheinlicher, weil die würden es ja selber kaputt machen damit, als die Tatsache, dass man halt einfach Geld sparen möchte und das auch auf Kosten der Gesundheit vieler. Das passiert ja auch bei anderen Dingen. Wir wissen ja auch schon seit mindestens 100 Jahren, dass der Verbrennungstreibstoff ungesund ist und trotzdem fahren wir immer noch mit Diesel und Benzin, obwohl wir eigentlich Technologien hätten, die uns ermöglichen würden, um wahrscheinlich sogar weniger Geld, wesentlich gesünder uns fortzubewegen, also abgesehen von Gehen und Laufen. Ja, ich würde auch sofort ein Auto fahren mit Elektroantrieb, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht leisten, weil es zu teuer ist. Und das hat natürlich einen Grund. Man will gewisse Dinge halt verkaufen.
Ja, ja.
Und das ist vielleicht auch schon eine Verschwörung gegen die Menschheit, das ist schon richtig, aber es ist halt Wirtschaft. Beinharte Wirtschaft, ja. Leider.
Also was jetzt Kondensstreifenbildung anbelangt, ganz wichtig, glaube ich, ist dann natürlich auch, wie viel Ruß entsteht. Und das kann durch gewisse Parameter, die jetzt genau deswegen verändert wurden, damit man Treibstoff spart. Und man nimmt halt den Ruß im Kauf und dadurch und dann
bilden sich mehr durch Keime den Klimawandel, für Kaugel und so natürlich.
Ja, diese, an diesen kleinen Rußteilchen kondensiert dann das Wasser und so weiter. Genau. Und es kann dann durch Veränderungen in der Atmosphäre, würde ich jetzt nicht ausschließen, aber was weiß ich schon über Atmosphärenphysik, aber kann das auch passieren und so. Unterm Strich kommt aber für mich heraus, das wäre sehr wohl etwas, über das man sprechen sollte, finde ich.
Ja.
Und es wird halt aber komplett, also ich habe da schon wirklich unangenehme Erfahrungen gemacht damit, wirklich unangenehme, also das ist Sauerei sowas. Also man wird da in ein Fahrwasser gebracht, das ist also unglaublich, wirklich, ich bin völlig erbost und ich werde aber sicher wieder darüber was machen, nur halt ich möchte mal was Neues drüber hören, ich möchte mal jetzt was drüber hören, über diese Kondensstreifen ziehen, ich möchte den Begriff Chemtrails einmal loswerden, weil inzwischen hat sich ja die FPÖ schon draufgesetzt und es gibt letztens in der Presse eine großartige Karikatur gesehen, wonach der Strache glaubt, dass Chemtrails die Bundespräsidentenwahl beeinflussen.
Ja, so abwegig ist das gar nicht, dass er das glaubt. Nein, aber um das nochmal zu sagen, also ich das ist ja auch, das ist ja genau das, wovor auch zum Beispiel der Jacques Vallée ja immer warnt in seinen Büchern oder gewarnt hat und auch viele andere. Das beginnt bei solchen Dingen wie alltägliche Beobachtungen, die man sich halt nicht erklären kann, bis zu High-Strangeness-Geschichten, UFOs und auch Chemtrails oder sonstigen Dingen. In dem Moment, wo ich als angeblich aufgeklärter wissenschaftlicher Mensch einem Menschen, der sich also eher auf etwas keinen Reim machen kann oder der vielleicht zu wenig Informationen hat, nicht Informationen gebe, sondern versuche, ihn davon zu überzeugen, dass er ein Trottel ist und dass alles, was er glaubt, ein Wahnsinn ist und gefährlich und womöglich politisch bedenklich, wäre ich nicht dazu beitragen, dass er in irgendeiner Weise davon überzeugt ist, dass er ein Trottel ist, sondern ich werde damit erreichen, dass er sich dem erstbesten Idioten und Scharlatan anschließt, der ihm sagt, komm zu mir, ich glaub dir, gib mir Geld, komm zu mir, wähle mich und dann bist du wieder jemand, dem geglaubt wird und wir werden alle vernichten.
Wir nehmen dich ernst.
Bisher, genau, wir nehmen dich ernst und wenn wir gewinnen, werden alle sozusagen aus den Ämtern verjagt, die bisher gesagt haben, du bist ein Idiot. Und das hat immer schon gut funktioniert. Das hat schon vor 500 Jahren gut funktioniert. So entstehen Sekten, so entstehen Religionskultgemeinschaften, negativ wirkende, und sie werden nicht schlauer, die Herren Aufgeklärten, angeblich Aufgeklärten, weil ich sage immer, ich bin ja auch ein großer Verschwörungstheoretiker, wenn auch kein Verschwörungsgläubiger. Ein Verschwörungstheoretiker ist im Urkern der Urskeptiker, weil der greift eine Mainstream-Theorie an oder eine Darstellung und sagt, ich glaube einmal das nicht, ich versuche herauszufinden, warum für mich das nicht logisch klingt. Ob ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich daran glaube an meine Theorie, man, das ist was anderes, das ist noch Fundamentalismus. Aber jemand, der gegen eine Verschwörungstheorie angeht, die noch nicht einmal ausformuliert ist, mit anderen Theorien, die auch nicht ausformuliert sind, ist eigentlich jemand, der kontraskeptisch ist in Wirklichkeit. Ja. Ist halt alles sehr kompliziert.
Ja, und als Skeptiker darf sich auch nur jemand nennen, der ergebnisoffen ist.
Ja, sicher.
Also wenn jemand skeptisch ist gegenüber was auch immer und beweisen will, dass es das nicht gibt, aber gibt, dann ist er eigentlich als Skeptiker, sondern ist er ein Dogmatiker, der eine bestimmte Richtung vertritt.
Ja, ich glaube, der Iloban von Ludwig hat einmal die Unterscheidung getroffen zwischen Skeptiker und Skeptizist.
Ja, genau, das ist so wie freier Mensch und freiheitlicher Mensch.
Ja, genau, das ist also ziemlich das Gegenteil, ja.
Jo.
Jetzt sind wir politisch.
Du hast eine sehr schöne Geschichte am Anfang, die nichts mit Politik zu tun haben, und jetzt lassen wir die Politik auch wieder hinter uns. Ich finde es aber sehr spannend, also auch wie das dann ausgeschlachtet wurde, wie diese Geschichten ausgeschlachtet werden auch und wie die da einfließen. Du hast am Anfang jetzt diese Geschichte, danke, nochmal erzählt mit dem Monster, das ihr evoziert habt auf der...
Wo? Also so ein Monster, es war was Eigenartiges.
Auf der, wo das jetzt nochmal?
Rudolfswarte.
Rudolfswarte in Graz, also wenn man einmal in Graz ist, das...
Gehen wir zusammen hin.
Nein, traue ich mir nicht mehr. Okay. Du hattest viele seltsame Erlebnisse. Eins, das du, glaube ich, noch nicht auf Sendung erzählt hast, das war dein Biologielehrer, der... ja, verstorben ist, aber danach wieder nicht. Und erzähl mal.
Ja, es ist so eine Lieblingsgeschichte von mir, weil sie vollkommen absurd ist. Das war in der ersten und zweiten Klasse Gymnasium. Ich bin in Judenburg aufs Gymnasium gegangen und dort haben wir den Professor Voigt gehabt in Biologie. Das war so richtig Lehrer der alten Schule, streng, gerecht. Wir haben ihn geliebt. Der hat Biologie wirklich zum Erlebnis gemacht. Der hat dafür gelebt und war der Leiter vom Landesschülerheim, auch so vom Internat daneben. Und er hat immer in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien, Semesterferien und Sommerferien eine Geschichte erzählt. Einfach weil er gesagt hat, so letzte Stunde ist jetzt kein Unterricht, da erzähle ich euch eine Geschichte. Und er hat aus dem Stegreif erzählt. In Fortsetzungen. Das heißt, er hat sich das ein paar Monate lang gemerkt, was er erzählt hat, und dann dort fortgesetzt und wirklich aus dem Stegreif. Das waren halt so Abenteuergeschichten, die uns begeistert haben. Also irgendwie Dschungelexpedition und Hängebrücke und runtergefallen vom Krokodil gefressen und Geheimgang gefunden, irgendwo überwucherte Pyramide, und dann sind sie von fremden Planeten gebeamt worden. Und es war fantastisch. Und dann bin ich in einen anderen Zweig gewechselt, dann habe ich ihn nicht mehr gehabt, aber wir haben ihn halt immer am Gang gesehen und gegrüßt und so. Und eines Tages in der sechsten Klasse Gymnasium war das, also für die deutschen Hörer, das wäre dann die zehnte, steigen wir in der Früh beim Bus aus und gehen runter zum Gymnasium, und dort sehen wir die schwarze Flagge heraushängen. Wir haben gedacht, was ist los und so, und dann haben wir gehört, ja, der Voigt ist gestorben. Waren ganz schockiert. Ich meine, er war jetzt nicht mehr der Jüngste, also meine Mutter hat ihn auch schon gehabt und so, aber trotzdem, er war nicht alt. Ja. Dann am Ende vom Schuljahr hat es das Jahrbuch gegeben, wo sein Nachruf drinnen war. Ich weiß noch, das Foto war rechts oben und so, und da steht auch drin, dass er sich seit seines Lebens für Astrologie interessiert hat und so. Und
haben wir gedacht, hast du das Jahrbuch noch?
Nein, natürlich nicht.
Oh, das müsst ihr auftreiben lassen.
Ja, müsste. Aber in dieser Realität steht halt was anderes drinnen, so, nehme ich an. Ja. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, ja, zu dem passt doch Astrologie. Das hat er nie erzählt, aber das passt. Und mein bester Freund und ich haben noch oft über ihn geredet, nach der Matura auch so, das ist irgendwas, da hätte man gerne mit dem Voigt drüber gesprochen. Und so. Also der war ein Lehrer, der einen echt prägt. Und ja, und dann, das ist jetzt sicher schon, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre her oder so, habe ich in Graz ein Seminar gehalten. Und zu Beginn des Seminars kam der Teilnehmerin und hat gesagt, du, ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast in Judenburg maturiert, ich auch. Und letztes Wochenende haben wir Klassentreffen gehabt und so, und war total schön, ja. Und ach ja, so Judenburg halt ein bisschen so nostalgisch gewesen. Und dann hat sie erzählt, ja, und unser alter Klassenvorstand war auch da, der Voigt. Und so, wie, der Biologieprofessor Voigt? Ja, der ist tot. Und sie, wie, was? Also letzte Woche hat er noch gelebt. Und sie, na, der ist seit 12 Jahren tot. Und jedenfalls haben wir, also ich habe sie dann noch gefragt, dass wir vom Gleichen reden. So, der ehemalige Leiter vom Landesschülerheim, ja genau, der immer diese spannenden Geschichten erzählt hat. Ja, genau, der, die Geschichten waren der Wahnsinn und so. Und dann habe ich gesagt, Moment einmal, der hat sich seit seines Lebens für Astrologie interessiert. Und sie sagt, ja, das hat er uns jetzt erst erzählt am Klassentreffen. Und ich sage, na, ich weiß das aus seinem Nachruf. Das hat er ja nicht erzählt. Also wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen, es hat halt nicht gepasst. Und ich habe es dem Walter einmal erzählt, und er hat mich gebeten, für Obscuris dann einen Gastartikel drüber zu schreiben. Und da habe ich dann auch beim Gymnasium angerufen und gesagt, ja, ehemaliger Schüler von euch, Irgendwie, ich schreibe gerade was und so weiter, man müsste nur irgendwie was recherchieren und so weiter. So, ich würde gerne irgendwie mit einem Freund reden, so, der ist sicher schon längst in Pension, aber lebt er noch und so. Und ja, freilich, der lebt noch. Und so. Und vor einigen Jahren habe ich dann ihn angerufen. Es war mir lange Zeit tatsächlich zu schräg und zu unheimlich. Und habe auch also seine Stimme sofort wiedererkannt, war auch also überhaupt nicht brüchig oder so, so man merkt, ja, der ist alt, aber immer noch topfit scheinbar und habe ihn dann gebeten, dass ich ihn gern treffen möchte, weil, ja, ich habe nicht gewusst, wie ich ihm das sagen soll, aber ich muss was mit ihm besprechen. Er hat gesagt, ja gerne, worum geht's denn? Und ich habe gesagt, naja, um parallele Realitäten. Also, ja, interessant, ja gerne. Und dann haben wir uns getroffen. Und ich habe auch gesagt, ja, ich weiß nicht, wie das Gespräch beginnen soll, aber in meiner Erinnerung sind sie tot. Und habe ihm das halt so erzählt. Er hat meint am Anfang, hey, das ist ja kurios und so. Und hat man das so nicht. Aber nachdem ich ihm so ein paar Details erzählt habe, vor allem auch, dass mein bester Freund sich auch daran erinnern kann und das alles, da hat er dann halt genauer nachgefragt. Und so, und ich habe ihn auch gefragt, ob er das jemals erzählt hat mit Astrologie. Ich sage, na, das als Naturwissenschaftler, da hat er sich sehr bedeckt gehalten und so. Und so, ja, eben, das, ich habe das eben nur im Nachruf gelesen. Und natürlich auch so, hat es in der
das
Zeit.
Das ist nämlich wirklich.
Hat es in der Zeit einmal, dass er krank war, ja, dass das irgendwie ein Gerücht aufgekommen wäre und so. Und er hat gesagt, na, er war immer total gesund und er hat gesagt, ja, haben Sie mich nicht mehr am Gang gesehen dann in der Schule? So, weil ich habe dann ja noch 2 Schuljahre dort gehabt und so. Na, Sie waren tot. Keiner hat sie je mehr gesehen.
Und auch ein Klassenkamerad von dir teilt ja diesen
Wahn. Ja, mein bester Freund, genau. Der
stell dir vor, er hat euch getroffen und der hat gesagt, ja, aber Herr Reicher, Sie sind doch damals gestorben.
Ja, genau. Er hat mich sehr genau gefragt, so wer denn dann noch in der Klasse war und was alles war. Und so, ich habe erst hinterher gemerkt, dass er überprüft, ob ich konkurrente Erinnerungen habe. So. und irgendwann hat er auch gefragt, ja, ob ich noch andere Erinnerungen habe an quasi parallele Realitäten oder so. Und also es war sehr, sehr spannendes Gespräch. Er hat am Tag darauf, 2 Tage darauf noch einmal angerufen und wollte noch einmal genauer nachfragen. Er hat gesagt, ja, er hat sich auch schon ein Buch jetzt gekauft zu dem Thema und so. Das interessiert ihn sehr. Und,
super.
Ist eine super Geschichte.
Ja, ich habe ihn vor 2 Jahren dann noch einmal getroffen, da haben wir noch einmal drüber geredet und da habe ich lustigerweise gerade an dieser Ausgabe 2 von Visionarium gearbeitet, Illusion und Wirklichkeit. Ja. Also ja, es ist ich ist eine Lieblingsgeschichte von mir. Mhm. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Natürlich schon mit ganz vielen Leuten drüber geredet, unter anderem auch mit einem Quantenphysiker und was weiß ich. Und, ja. Und solche Geschichten passieren ja wesentlich häufiger, als man glaubt. Die sammeln wir ja auch immer wieder in der Redaktion bei Visionarium.
Ja. Na, wenn ich mir den Zustand der Welt anschaue, denke ich mir jetzt seit ein paar Jahren schon, ich bin, glaube ich, in einer Parallelrealität gefallen vor ungefähr 10 Jahren.
Ja.
Sonst gibt es gar nicht sonst.
So zwischendurch sage ich jetzt nochmal an, also wenn jemand eine spontane Verschwörungstheorie zu einem stinknormalen Logo, das er irgendwo im Netz findet, hören möchte von den beiden Gästen heute, dann einfach in den Chat posten mit dem Stichwort, ich glaube, Spontanwahn haben wir das genannt. Das ist eine. Und das andere natürlich, unterm Ankündertext findet sich auch der Link auf die Skype-Leitung. Also wenn jemand selbst was erzählen möchte zum Beispiel, das wäre auch interessant. Mhm. Also irgendwelche ähnlichen Erlebnisse wie meine beiden Gäste oder Fragen hat oder was auch immer.
Also jemand, der sich erinnern kann, dass einer von uns 3 zum Beispiel vor Jahren gestorben ist.
Das wäre zum
Beispiel. Das würde mich interessieren.
Den kommen wir dann besuchen.
Ja, genau. Und also was auch immer. Also der kann das tun, einfach hier rein skypen. Ihr deutet.
Nein, überhaupt nicht.
Also da,
wir haben ja gesagt.
Das ist dein Wahn.
Mein Wahn, okay, gut. Seltsam. So, ich schaue jetzt da gerade, wo war ich? Ich habe es jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Genau, das Brevier Nummer 1. Vielleicht erzähl ein bisschen was über das Visionarium. Mhm. Wir haben es jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt, ich habe es verlinkt. Ich habe, wie gesagt, jetzt 2 Ausgaben gelesen. Hier noch einmal meine absolute Empfehlung. Großartig. Finde ich auch total schön. Ein wunderbares Projekt, ein Grazer Projekt. Ich meine, es wird kein Lokalpatriotismus schwören, aber ich meine, schön.
Einfach. Ist ja kein das in
Graz. Ist ja kein Schand, das ist ja schön. Ja, es ist ein Literaturmagazin für dunkle Fantastik, prinzipiell. Also das, was man im Englischen Weird Fiction nennen würde. Und der Herausgeber ist Walter Brandner, Dr. Nachtstrom. Ich bin Chefredakteur. In der Redaktion ist noch Rudolf Stark. Und das Lektorat macht Juliane, die Frau von Walter. Und die fantastischen Titelbilder sind immer vom Jörg.
Der Matthias hat auch einmal mitgemacht, ne? In der Ausgabe 2.
Ja, wir lassen die Geschichten, die wir veröffentlichen, immer illustrieren. Also die Idee ist, dass wir immer deutschsprachige Erstveröffentlichungen bringen. In jeder regulären Ausgabe gibt es Kurzgeschichten, die dann auch exklusiv illustriert werden. Auch Matthias Töpfer hat schon 2 Illustrationen gemacht. Und es gibt dazu.
Von 2 Ausgaben oder 2 Illustrationen?
2 Illustrationen, ja, beigesteuert. Mhm. Und dazu gibt's dann Fachartikel, also Interviews, Rezensionen, Reportagen, alles im Bereich der Fantastik und eben auch im Überschneidungsbereich zu paranormalen Phänomenen und dem Ganzen. Und dann gibt's zu den regulären Ausgaben die Spezialausgaben und eine davon ist das Brevier. Da kommen nur Fachartikel rein. Die erste Ausgabe hast du gerade in der Hand, das nennt sich Reisen in die Anderswelt.
Und das ist ein dickes Ding, also das ist eigentlich so ein Buch, kann man eher sagen. Also das hat 240, 50 Seiten. Also falls man sich da jetzt irgendein Heftel erwartet, wird man erfreut oder enttäuscht sein, je nachdem.
Ja, also wir sind sehr stolz drauf. Es gibt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nichts Vergleichbares. Vor allem das Brevier ist so ein Überblick über Möglichkeiten, mit der Anderswelt Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, es ist recht vollständig so. Und wir arbeiten jetzt gerade mit Hochdruck an der 2. Nummer des Visionarium Breviers. Da wird es nur um Magie gehen. Es steckt sehr viel Arbeit, Herzblut, Idealismus, Begeisterung drinnen.
Qualitativ war sehr, 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 sehr gut gemacht, finde ich. Also sehr super recherchiert auch.
Und der Bernhard und die Juliane lektorieren so gut. Es sind so gut wie keine Rechtschreibfehler drin. Das ist so wunderbar.
Ich habe ein paar gefunden.
Ja, wirklich.
Ich nämlich. Das
wirklich?
Ist, ich habe was gefunden. Ich wollte es dann aufschreiben. Aber, also Rechtschreibfehler nicht, aber so, dass ein Wort doppelt ist oder irgendwo ein Buchstabe fehlt.
Ich weiß.
Ich bin ganz stolz drauf.
Ja, das Fehler habe ich, glaube ich, noch keinen gefunden.
Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich dann doch wieder was finde. Aber das geht natürlich nicht anders. Man muss dazu sagen, also das ist ein Projekt, das im Self-Publishing erscheint. Also es ist kein offizieller Verlag oder so. Das gibt sowohl als E-Book für den Kindle als auch in gedruckter Form. Aber das machen wir alles selber, weil es anders gar nicht gehen würde. Dafür haben wir aber auch die absolute Freiheit, alles reinzunehmen, was uns interessiert. Und also jede Ausgabe steht auch unter einem bestimmten Motto. Die Ausgabe 8 zum Beispiel, wo Jörgs Artikel über die Hohlwelt erschienen ist, hat eben auch eine Geschichte, wo es um so eine Expedition geht dann und so. Also wir achten schon sehr darauf, dass alles zusammenpasst und schauen auch, dass wir wirklich große Namen kriegen auch, das ist uns echt schon häufig gelungen, wirklich sehr, sehr hochkarätige Autoren zu gewinnen dafür und halt auch Interviewpartner dann und so. Also es ist wirklich etwas, wo ich sehr stolz bin drauf.
Zu Recht. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, bisher noch bei jedem Ankündertext, bei dem du dabei warst, bei der Sendung hast du auch einen Fehler gefunden. Auch wenn er schon Korrektur gelesen war, du hast immer, aber bei jetzigen, und diesmal war es auch super peinlich sogar, ich sag gar nicht sowas. Und ja, also.
Naja, peinlich.
Naja, sehr wurscht. Aber.
Die meisten erkennen es weniger.
Und selbst dann noch bleiben halt Sachen übrig, obwohl es dann noch diese wunderbare Lektorin gibt, ne? Ist halt so, gell? Es ist furchtbar mit diesem Rechtschreibfehler, es ist furchtbar, ich hasse es. wirklich, ich hasse es. Apropos berühmte Autoren, Will Elliot wird wahrscheinlich ziemlich ein Begriff sein, die da in den Bereich der Fantastik oder der, ich weiß gar nicht, welchen Genre, dass man das jetzt zurecht.
Fantastik ist ein sehr weiter Überbegriff und dafür, also innerhalb der Fantastik ist dann vielleicht Horror wiederum ein Bereich und da gibt es dann natürlich auch wieder etliche Unterteilungen, aber natürlich auch noch viele andere Genres. Und Will Elliot ist so anspruchsvollen Horrorlesern, glaube ich, ein Begriff, also die jetzt nicht einfach nur bei irgendwelchen Blutmetzel-Geschichten aufhören. Der hat einen Roman geschrieben, mit dem er bekannt geworden ist, The Pile of Family Circus.
Super Titel.
Zu Deutsch Hölle. Ich kann, wer sich dafür interessiert, das englische Hörbuch extrem empfehlen. Es ist fantastisch gelesen. Ja, es geht um einen jungen Mann, der völlig, ohne dazu zu kommen, von bösen Clowns in eine Art Parallelwelt entführt wird und dort gezwungen wird, beim Pile of Family Circus mitzumachen. Ich persönlich mag ja Clowns. Ich finde das super spannend. Aber auch da haben wir jetzt gerade, fällt mir gerade ein, ein aktuelles Beispiel vom Überschneidungsbereich von Anderswelt und Realität. So die Clowns, die gerade in Amerika überall auftauchen.
Ja.
Und,
ja.
Finde ich faszinierend.
Ja, ja. Was? Ich habe das nur so im Augenwinkel mitgekriegt.
In ganz vielen Plätzen in Amerika tauchen Clowns auf. Also Menschen scheinbar, die sich als Clown verkleiden und einfach nur herumstehen und nichts tun, bis hin zu Kinder irgendwie ins Gebüsch locken. Angeblich hat einer einen anderen schon mit einem Messer oder einer Machete oder so verletzt. Vor ein paar Jahren hat es ja schon in England den Clown gegeben, wo einige gemeint haben, das könnte Alan Moore gewesen sein. Der hat das aber verneint.
Naja.
Und ja, jetzt passiert es in Amerika gerade so, ich weiß nicht, seuchenartig breitet sich das gerade aus.
Ja, einer kandidiert gerade zum Präsidenten, ne?
Ja. Hm.
Ja. Einer.
Okay, zwei.
Ich muss jetzt kurz anbringen. Hillary Clinton hatte in den 70er Jahren eine Affäre mit Yoko Ono. Das ist das Erste, was ich von ihr höre, das mir sympathisch ist.
Danke fürs Kopfkino.
Ich finde es arg, dass Yoko Ono John Lennon mit Hillary Clinton betrogen hat.
Ja, wer weiß, vielleicht hat er mit dem Bill was gehabt.
Oh, hoffentlich nicht. aber richtig.
The Catch and the Rye.
Genau so.
Ja. Jedenfalls das Spannende an Will Elliot ist, dass er nicht einfach nur ein sehr begabter Schriftsteller ist, sondern über lange Zeit seines Lebens Psychosen gehabt hat und einer der wenigen ist, der öffentlich dazu Auskunft gibt. Er hat auch eine Autobiografie geschrieben, wo er das behandelt, Strange Places. Wir haben ein Interview mit ihm bekommen, wo er uns einiges erzählt hat, wo er auch sagt, das würde er nie schreiben oder so, also das gibt's exklusiv im Privier zu lesen. Auch das ist natürlich ein Zugang zur Anderswelt.
Absolut, ja. Sogar sehr spannend, also ein super geführtes Interview vom Dr. Nachtstrom, auch ein alter Krop-FM-Hautdegen, wenn man das so sagen darf. Und diese Tage waren erfüllt von Grauen, hast der Artikel. Und er beschreibt unter anderem diese 2010-2012 Periode, die also Will Elliot durchleben musste und die eben so drüber war, dass er bis jetzt dann, dass er das noch gar nicht romanisch verarbeitet hat, weil er gar nicht wüsste, wie. Und dann gibt es da so eine Passage, wo man ein bisschen Gänsehaut entstanden ist. Da schreibt er nämlich: Es gab jemand, der mir zu dieser Zeit sehr nahe stand, der nicht ganz menschlich zu sein schien, was der dramatischste und verwirrendste Part des Ganzen war. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, wer oder was diese Person in Wahrheit ist, aber wenn ich darauf zurückblicke, bin ich mir sicher, dass sie nicht bloß ein Mensch ist. Solche Möglichkeiten beunruhigen mich jetzt nicht, aber zu ihnen zu erwachen, war damals ein immenser Schock. Und das erinnert mich halt, und ich habe da auch da gibt es eine Stelle von einem Interview mit David Jacobs. Ich habe den nicht mehr gefunden, leider, ich wollte es ihm weiter dann schicken, aber der beschreibt genau sowas. Also er beschreibt Menschen, die dann Bekannte haben, die ihnen sehr nahe gestanden sind, aber irgendwie kommen sie dann drauf, eigentlich wissen sie gar nicht, wie du einen Nachnamen hast. Und eigentlich, ja, jetzt hat er ihn schon lange gesehen und ist irgendwie komisch. Und wo man dann halt in der Rückführung angeblich draufkommt, dass das, bei ihm sind es dann halt alles so hybride Außerirdische. Ja, das sei jetzt einfach dahingestellt. Aber dass jetzt so jemand wie Will Elliot, der aus einer ganz anderen Ecke kommt irgendwo, ja, und der jetzt nicht, sag ich mal, verseucht, nimm an, der ist jetzt nicht wirklich verseucht mit irgendwelcher Abduction-Literatur oder so. Und
na, er hat gesagt, er hat alles dazu gelesen.
Okay, dann doch.
Allerdings erst im Zuge der Aufarbeitung seiner Erlebnisse.
Okay, ja, das ist ja okay, das verstehe ich ja, ne? Dass man sich das dann reinzieht. Und also für mich kommt das auch eher so frisch daher, weil es sind eigene Formulierungen und das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Ja? Also, aber okay. Wenn man dahinter blickt, sind da ganz große Parallelen zu David Jacobs, der mich fasziniert, den ich ja immer wieder erwähne, weil ich ihn völlig abstrus finde. Also ich finde es völlig abstrus, was er da erzählt. Und meiner Meinung nach, alles psychologisch, aber ich weiß gar nichts. Also es ist nur, was weiß ich. Ja?
Es gibt da in ziemlich vielen Kulturen gibt es auch die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die keine Menschen sind.
Ja, ja, naja, natürlich, aber ja.
Also entweder kommt es aus einer psychologischen, aus einem psychologischen Zustand, den wir halt alle haben irgendwie, vielleicht eine Entfremdung. Oder vielleicht stimmt es ganz einfach. Also ich habe auch immer wieder so Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, also bei dem bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher oder bei der. Ja. Also ich sage, das ist irgendwie nicht meine eigene Art, so komisch das jetzt klingt. Ja. Wobei ich glaube, weiß nicht, wenn man als Einzelkind aufwächst und irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam ist, so wie ich, dann kommt man relativ halt schnell.
Was also seltsam
ist. Ich kann mich als Kind erinnern. Also
Flöten spielen, ja. Der Wald bekommen. Das machen wir doch alle.
Ich kann mich als Kind, also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich schon relativ früh in der Volksschule immer wieder so mir gedacht habe, wenn ich in der Klasse gesessen bin, das ist nicht irgendwie, da gehöre ich nicht dazu, jetzt, nämlich nicht biologisch. Okay. Also ich habe mir immer gesagt, was ist das? Die reagieren eigentlich irgendwie anders als ich und die verhalten sich oft anders als ich. Die haben seltsame Verhaltensweisen, die haben andere Intentionen als ich.
Schau mal, erster Tag im Kindergarten.
Nicht immer, aber manchmal war das komisch. Und deswegen glaube ich, dass das eh jeder irgendwie hat.
Mein erster Tag im Kindergarten, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin nämlich nicht dort geblieben. Ich habe mich geweigert, dort zu bleiben, weil ich bin mir vorgekommen wie, wie in einer Freakshow.
Naja,
ich habe das echt nicht durchdruckt. Also ich war da, weiß nicht wie alt, ein paar Jahre alt halt, das war ein Wahnsinn. Ich hab wirklich Angst gekriegt dort. Also die Kinder sind mir alle so komisch vorgekommen, es war
naja,
so spooky.
Naja, du
bist ich wollte sofort wieder weg.
Du bist ja 14. Illuminatenlinie.
Ja, natürlich. Was denn?
Das ich spürt man natürlich.
Na, die, weiß ich nicht.
Es gibt ja viele Phänomene. Es gibt Autoren, die sich nur damit beschäftigen, mit diesem Phänomen der Menschen, die keine Menschen sind. Die Black Eyed Kids, Phantom Social Workers. Es wird da in Visionarium noch Black. Was erscheinen dazu. Ja, genau.
David Icke mit seinen ganzen verschiedensten Varianten davon. Ne? Ich habe da letztens, weil ich mir
dachte, der schaut ja selber nicht so aus, als würde er dazugehören.
Himmel noch einmal, schaut der so jetzt aber aus. Also was ist mit seinen Händen? Also gut, der hat da, mit den Händen hat er irgendwie, das dürfte der Gicht haben oder so. Also die, aber ja, die,
so ein Reptilianer Krallen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen ungut. Also,
okay, gut. Also, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, doch, musst du mal schauen. Also ich habe nämlich letztens ein aktuelles Video von ihm angeschaut. Aber ein Freund von mir hat mir das gegeben, so quasi, schau dir das an. Und ich mir gedacht, naja, Wahn und Wirklichkeit passt zur Vorbereitung. Und das ist ein Wahnsinn. Also früher war ich immer noch der Meinung, eigentlich hat er ja zwischendurch auch interessante Sachen. Und ich, okay, inzwischen muss ich sagen, ich weiß nicht.
Ja, mit den Bilderbergern hat er zumindest recht gehabt, ne? Dass es die gibt.
Ja, richtig. Früher hat er wirklich neben dem, dass wir halt von Reptiloiden Außerirdischen beherrscht werden, was man weder beweisen noch widerlegen kann, also was halt, ja.
Ich bin da sehr mit Lauren Neitschätschig. Ich glaube, das darf man nicht so wörtlich nehmen.
Nein, eh nicht. Aber er meint es wörtlich.
Ja, das ist natürlich deppert.
Also, soweit ich das würde, kann man das wörtlich. Das
beschreibt ja auch der John Ronson in dem.
Ja. Wunderbares Buch übrigens. John Ronson, welches? Alles lesen.
Welches? Ja,
alle.
Dem. Alle aber lesen.
Also in dem beschreibt er ja, dass er den David Icke begleitet hat zeitlang.
Ja, ist schon so lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an Alex Jones und Bohemian Grove erinnern.
Das ist eine Zeit lang. Eine meiner Lieblingsszenen daraus war, dass er gleichzeitig bei einer Gruppe war, die versucht, einen Auftritt von David Icke zu verhindern.
Genau.
In einer Buchhandlung, weil sie glauben, er spricht, wenn er von Reptilianern spricht, von Juden.
Ja.
Das ist eigentlich verklausuliert und so. Und,
ja, aber du, das haben wir auch schon gedacht.
Der spannendste Moment ist, wenn der John Ronson beschreibt, wie diese Gruppe draufkommt. Na, der meint wirklich Reptiloide, Außerirdische.
Aber es ist so, ich meine, und ich muss, weil das mit den also Menschen, die keine Menschen sind, das hat auch was Gefährliches, weil wenn du entmenschlichst damit ja Menschen, ne? Ich meine,
sie welche sind.
Ja, genau. Und das, genau das meine ich. Und, aber der David Icke, er macht da wirklich was, aus sowas. Das könnte zum Beispiel jetzt von einer ganz argen Gruppierung aufgegriffen werden und quasi wir befreien euch jetzt. Naja. Du weißt, wir befreien euch jetzt von denen und jetzt treiben wir mal die ganzen Reptiloiden zusammen.
Ich glaube, da gibt es genug, die das und, wirklich würden.
Ja, ich weiß. Das ist das, was mich beunruhigt. Und dann gibt es da kleinste Erkenntnis, wenn der Bernhard, ne? Bernhard ist ein Reptiloider, ne? Ist ganz klar. Ja?
Eher der Jörg.
Ich sowieso, weil das steht sogar schon in Wikipedia.
Und ich hab's gern warm, aber trockene Haut und ich habe 3 Wirbel zu viel im Kreuz, genauso viel wie ein Reptil hat.
Ich habe einen Zahn mehr. Hinten habe ich noch einen Zahn mehr. Also ich bin.
Ja, mir sind diese 3
Wirbel. Ich treffe mich mit meinem toten Biologieprofessor.
Ja. Ja, du, ihr geht beide gern nachts in der im Wald spazieren allein. Ne? Ja, ihr beide macht es gern.
Unabhängig voneinander.
Unabhängig. Ne? Also, ist ganz klar.
Ich habe
noch nie einen
Reptilianer getroffen, muss ich gestehen. Also
das heißt,
der Will Elliot beschreibt, dass er Menschen getroffen hat, wo sich die Augen verändert haben im Gespräch.
Ja gut, das zum Beispiel. Ja,
also nein, die dann plötzlich so Schlitzaugen war. Also Schlitzaugen, so geschlitzte
Reptilienaugen
und so weiter.
Da muss ich dann jetzt leider Gottes wieder, ich glaube, das ist eh vom John Ronson das Argument, ich muss halt dann irgendwie das Argument anführen, wenn das so tolle, hochtechnisierte Aliens sind, die das schaffen, ihre runzligen, schuppigen Körper mit, ich weiß nicht, was für Besonderheiten in eine menschliche Form zu zwängen und da drin auszuharren, jetzt wirklich physisch, ja.
Vielleicht ist ja nur Bewusstseinskontrolle, du nimmst das nur so wahr.
Ist ja egal. Jedenfalls, dass die so deppert sind, dass sie es nicht schaffen, ja, ihre Augen unter Kontrolle zu halten oder irgendwelche Schuppen, die dann aus der Wange herausspringen, wie bei irgendwelchen Videos angeblich. Also immer wirklich, ich bin ja begeistert von solchen Dingen. Ich hoffe ja immer, dass ich echte Gestaltwandler irgendwo sehe. Aber ich habe mir wirklich, glaube ich, 500 dieser Videos angeschaut in den letzten Jahren, mindestens. Kein einziges, ich mache selber Videobearbeitung, kein einziges Video ist damit erklärbar, dass das wirklich irgendein Reptilianer ist. In den meisten Fällen ist es einfach nur eine crappy Qualität. Dann entstehen halt solche seltsamen Flecke. In vielen Fällen sind es diese Interviewscheinwerfer, die wirklich in den Augen ganz seltsame Formen machen, wenn man eine schlechte Auflösung hat. Das schaut dann wirklich aus wie ein Schlitz. Und in vielen Fällen sind es einfach Farbfehler im Video oder manchmal auch ganz bewusste Manipulation und Special Effects, die zum Teil gut gemacht sind. Ich darf an dieser Stelle abschließend warnen. YouTube-Kanal Third Face of the Moon. Wenn das Third Face of the Moon steht, kann man es als Fake schon mal wegschmeißen. Alle ihre Videos, das ist großartig gemacht zum Teil. Und da fallen wirklich gute Leute zum Teil drauf rein. Und die sind wirklich Faker. Auf hoher Qualität, ich weiß nicht, wo das Geld her haben.
Mirage Man.
Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls, die haben ganz, ganz viele Videos, die in einer hohen Qualität, unter anderem ist, glaube ich, von ihnen dieses ganz berühmte, ich glaube aus Israel, wo das Licht so in die Höhe schießt von diesem Berg, ne? Ewig drüber diskutiert worden ist.
Aus mehreren Winkeln auch.
Ja, genau.
Also dann muss es ja echt sein.
Ich habe daheim, also allen die zweifeln, ich habe daheim die Software von Video Copilot und After Effects und Premiere, Adobe Premiere. Jeder kann mir gern irgendein Video schicken und ich baue ihm sofort zur UFO rein.
Ja, weißt du,
es geht ganz leicht.
Du hast bei mir einmal
deswegen beim weiß Foto, ich auch, dass das von den Kalibertrieb, das ich in der Hand gehabt habe, authentisch war.
Ja, hast du das bearbeitet, schon. Das letzte vom August?
Das letzte nicht, also, habe ich noch nicht gesehen, das letzte. Leider noch nicht, ne?
Okay. Ja, du hast da bei mir einmal ein Video reinmontiert in ein Foto.
Das war
und
super.
Da hat es dann irgendwen gegeben, der das entdeckt hat und mich darauf hingewiesen hat. Hey, du schwarfst bald euch auf, Alter, ein Böden.
Echt?
Ja. Nein, ich habe es ihm dann gleich gesagt, ich halte es nicht aus, ich kann da nicht. Es tut mir nicht, finde ich, es ist ein Blöd, das passiert eh schon genug und das UFO-Thema ist eh schon so schwer, wenn man dann auch noch anfangen und faken und die Leute dann nein. Aber
wir
lustig.
Dürfen das nicht.
Ne? Naja, aber dass das jemand wirklich glaubt, ne? Dass wirklich jemand glaubt, da ist jetzt.
Naja, bei dir, ne?
Ja, aber gerade bei mir, weil dann hätte ich das ja schon längst thematisiert, ne? Und das, ja, es ist dann nicht aufgefallen vielleicht, natürlich. Ne?
Niemanden von uns.
Okay, was soll man sagen? Es hätte ja sein können, also auf der anderen Seite.
Aber das eine, das bearbeitet hat, wo das Alien hinter dir steht, hat er nicht bemerkt?
Nein, das ist zu unscharf.
Was?
Das Alien hat geschrieben, vor mir ist jemand gestanden, der hat ausgeschaut, der Tarek. Kannst du das vorstellen?
Ich weiß es nicht mehr, wie es war. Ich kann mir 2009, da habe ich was über, das ist ja von ATV dann mitgedreht worden. Das ist ja ausgerechnet diese, das ist
das ja Wahnsinn. War spitze.
Ja, und da habe ich auch damals sehr viele Reptiloiden-Videos mir angeschaut, die mir Leute dann geschickt haben. Also ich habe das einmal angesagt und dann ist es losgegangen, eins nach dem anderen. Ein Schmarrn.
Ja, ja, also ATV-Videos. Ich sage nur ATV-Videos und CIA-Agenten.
Ja. Oh ja.
Du und der Bernhard, ich spreche jetzt mit dir, also du und der Bernhard, du und der...
Du und der Bernhard, mein Name ist ich. Bernhard, ja, genau. Das ist aus der Paralleldimension.
Walter, ja. Und der Walter alias Doc Nachtstrom. Ihr habt es mit einem Ouija, die Amis sagen Ouija, was ich überhaupt nicht verstehe,
ich weiß nicht wissen, woher es kommt.
Genau, das kommt nämlich auch aus, also Brevier lesen, Visionarium, man lernt viel. Das ergibt sich aus den beiden Wörtern oui, das heißt Französisch ja, und ja, das heißt Deutsch ja. Und warum heißt das eigentlich so? Warum ja, ja?
Es hat sich so entwickelt. Also ich weiß nur, dass es aus diesen beiden Worten kommt. Genaueres weiß ich auch nicht, aber das war sowas, was wir immer wieder auch einmal machen. Wir setzen uns ja den Anspruch in der Redaktion, dass wir nicht nur jetzt trocken über irgendwas berichten, sondern halt auch wirklich Reportagen schreiben, reingehen, mit Menschen machen, also so auch faszinierende Interviews führen und so weiter und auch halt selber dann Experimente machen. Und eines war dann eben mit dem Weir-Brett, wo wir eben in der Redaktion, also Walter, Rudolf und ich, dann halt auch das Weir-Brett befragt haben und geschaut haben, ob wir da einen Kontakt kriegen. Weil das ist ja nicht einfach nur ein Party-Gag so, sondern es gibt ja wirklich spannende Sachen, die daraus entstanden sind. Es ist zum Beispiel, was kaum jemand weiß, ein Literaturnobelpreisträger für Lyrik hat seine Sachen geschrieben, weil die ihm mit dem Weir-Brett diktiert wurden.
Wobei, weil das ist ja so umständlich, dass der muss ja Tage und Wochen sitzen für eine Seite.
Ja, was glaubst du, für einen Nobelpreis gekriegt hat?
Aber wer war das?
James Merrill. Aha. Kennt man kaum, aber vielleicht bekannter, die Jane Roberts, das Seed-Material, ist über das Weir-Brett zustande gekommen. Laura Netschatschik, der Jörg hat sie schon erwähnt.
Wobei sie dann aber diese Jane Roberts hat dann aber auch wirklich zum Channeln angefangen.
Ja, sie hat halt damit begonnen und ich glaube, die hat das halt so als Hilfe benutzt einmal, um den Verstand auf irgendwas zu fokussieren und so, und später hat sie es nicht mehr gebraucht. Also es gibt wirklich spannende Literatur, die dadurch entsteht, und es sind nicht einfach nur jetzt irgendwelche so Sachen für einen Skikurs, die man dann einmal so ausprobiert, sondern es ist eine valide Möglichkeit, Kontakt mit der Anderswelt herzustellen.
Wobei ich mir frage, bei der Lauren Netschatschik, ich habe diese Wave-Sache gelesen, also ich bin glaube ich bei Seite 3820 ausgestiegen, mein Sohn ist weitergekommen. Ich muss wieder weiterlesen. Es ist mir wirklich sehr spannend. Ich bin sonst niemand, der Channelings liest, aber das ist wirklich gut
sehr zu lesen. Ja.
Es hat sich nur ein bisschen relativiert durch ihre Eintragungen auf Facebook, wo ich mir gedacht habe, oje. Aber gut. Wenn sie das wirklich alles mit dem Ouija-Board gemacht hat, muss das ja ewig gedauert haben.
Ja, das Na, ist sie beschreibt es aber.
Ja, ich habe es gelesen.
So
sie
so wirklich,
gibt so Vorgaben.
So wirklich hin und her flitzt so quasi. Also das kann man sich nicht so vorstellen, wie wir das dann kennen, so ja ein Buchstabe und dann geht's ewig bis zum nächsten, sondern...
Ja, der Aleister Crowley hat es doch so gemacht, dass er unter anderem auch mit sowas, aber auch mit anderen Divinationsinstrumenten ja dann immer nur irgendwie die Anfangsbuchstaben der Worte gekriegt hat und dann daraus sich den Satz gebildet hat.
Du kannst aber also ziemlich alles daraus bilden, oder?
Ja, Crowley halt.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
There is no God where I am.
Ja. Wie war denn das jetzt? Konntet ihr die Effektivität des Ouija-Boards verifizieren, bestätigen?
Ja, natürlich hat es funktioniert. Also das ist
natürlich hat es funktioniert.
Kannst du privat hier so
glaube ich nicht. Ich glaub's nicht.
Ich muss das nächste Mal mitkommen.
Ja, einfach ausprobieren.
Ja, aber da wird man ja besessen dann, wenn man das macht.
Ja, und wenn man einen Astralkörperaustritt hat, dann könnte die Silberschnur reißen und man kommt nie wieder zurück.
Ja, oder?
Da gibt es so viele urbane Legenden in der Spiritualität. Ja, alles kann missbraucht werden und gefährlich werden, ja, aber dann darf ja nie wieder Auto fahren. Ich kann auch dabei kann ich sterben.
Ich kann zum Beispiel dieses Steinerl vom Weiherbrett schlucken.
Da kann ich besessen werden vom Autofahren.
Durchaus. Ja, ja. Mhm. Man kann auch das Steinerl vom Weiherbrett fressen und ersticken ist auch gefährlich. Es ist alles irgendwie gefährlich.
Ja.
Alles ist gefährlich. Besessenheit.
Naja, sagen wir mal so, wenn ich einfach irgendwen rufe und schaue, was kommt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendein, nennen wir es Wesen, nennen wir es Information, nennen wir es psychische Projektion, nennen wir es Externalisierung von irgendwelchen persönlichen Inhalten, wie auch immer, kommt,
also
das nicht wohlgesonnen ist.
Ergebnis offen, was das dann jetzt wirklich ist.
Das, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, das ist eine andere Geschichte natürlich. Ja, ja. Aber da gibt es viele verschiedene Modelle und für mich sind die alle gleichwertig. Also ich habe da für mich keine Präferenz dessen, was da jetzt wahr ist. Das maße ich mir nicht an. Aber sagen wir jetzt noch einmal, wenn ich einfach sozusagen irgendwen rufe, naja, dann wird halt da irgendwer kommen. Kann ich Glück haben oder auch nicht. Mhm. Wenn ich Sicherheitsvorkehrungen treffe in der Magie, ja, wenn ich banne, wenn ich genau weiß, was ich tue, wenn ich mich schütze, wenn ich dann spezielle Wesenheit rufe, Information, Energie, Inhalt, was auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt wesentlich höher, dass ein genau das kommt, was ich rufe, und dann weiß ich, wie ich damit umgehe.
Ja.
Womit man
klingt plausibel.
Womit wir wieder beim Thema wären, wir erschaffen die Realität durch unsere Wahrnehmung.
Exakt.
Ja, wir verursachen sie quasi.
Genau.
Und welche Theorien sind denn da jetzt für dich so am interessantesten, was da jetzt passiert, wenn man mit derartigen Wesenheiten kommuniziert?
Naja, es ist ja gar nicht gesagt, dass es tatsächlich Wesenheiten sind. Ja, also ich erlebe es als Wesenheiten oder viele andere erleben es auch als Wesenheiten, die dann mit einem Kontakt haben, die kommunizieren, die einen zeitweilig in Besitz nehmen können, wie es zum Beispiel beim Voodoo oder ähnlichen Besessenheitskulten der Fall ist oder beim Channeling oder so. Aber es könnten auch irgendwelche Energien sein, es könnten psychische Inhalte sein, es könnte einfach irgendeine Information aus dem Feld sein und so. Also das sind für mich unterschiedliche Terminologien für ein und dieselbe Erfahrung.
Viriel. Ja. Wahn oder Wirklichkeit?
Also ich erlebe sie als wirklich und...
Was heißt das? Wie spürt sie das an?
Also ich erlebe Firiel als eine Wesenheit, die außerhalb von mir existiert und mit der ich Kontakt aufnehmen kann und die dann, wenn ich sie channel, meine Stimmbänder benutzt. Das heißt,
aber du bist ja weg dann, währenddessen du channelst.
Ich bin ganz weit im Hintergrund. Ich beobachte so ein bisschen so wie durch den Theatervorhang, so durchs Guckloch nach vorn, so ein bisschen. Das heißt nicht, dass es so ist. Ich sage, ich erlebe so. Ich habe auch oft erlebt, dass andere Menschen das ganz ähnlich erlebt haben, beziehungsweise da, wo ich sie dann im Raum wahrgenommen habe, ohne dass ich das gesagt hätte oder was andere Menschen das auch so gesehen haben, oder sie auch optisch wahrgenommen haben, ähnlich und so weiter, was noch immer nicht heißt, dass das jetzt dann tatsächlich so ist. Aber ja, das kommt vor. Und wir haben eine, oh, das ist aber schön. Ja, wir haben gerade ein Logo bekommen.
Ja, machen wir fertig.
Das machen wir. Also ich glaube, das Zitat von der Dr. Schaffler, das du erwähnt hast, wenn es sozusagen einen sozialen Kontext gibt dafür, der was damit anfangen kann, ist es nicht mehr wahnhaft. Weil wir haben sie interviewt zu Voodoo. Und da gibt's halt dann in allen möglichen Ländern und Regionen, wo unterschiedliche Formen davon praktiziert werden, ein ganz klares Bezugssystem. Und wenn jemand dann diese Besessenheit entwickelt, dass die anhand seiner Bewegungen, Äußerungen und so weiter genau wissen, ah, das ist jetzt dieser Geist, kennen wir und so und reagiert so und so. Also das, da gibt's ein Bezugssystem und ist deswegen Wirklichkeit für diese Menschen.
Mhm. Weil es von den anderen nachvollzogen werden kann.
Es kann nachvollzogen werden. Ja. Es hilft den Menschen ganz konkret. Ja. Was das jetzt wirklich ist, ist eine völlig andere Frage.
Ja.
Und wie gesagt, das kann man jetzt auch, ich habe ein sehr, sehr bildhaftes Vorstellungsvermögen und ich bin Schriftsteller, Geschichtenerzähler und so. Also ich mag diese Vorstellung von externalisierten Wesenheiten, die von sich aus handeln. Ich kann aber genauso gut auch stehen lassen, dass jetzt Firiel oder andere Wesen einfach nur personifizierte Anteile meines eigenen Unterbewusstseins sind. Das sind jetzt einfach zwei Sachen, die ich nebeneinander stehen lassen kann. Ich habe keine Ahnung davon, welche stimmt. Ich habe auch nicht den Anspruch zu wissen, was da jetzt richtig ist.
Müssen Sie der ausschließen
überhaupt? Eben, es schließt sich für mich nicht aus, das will, aha, ich damit sagen.
Okay.
Und da gibt es noch andere Erklärungsmodelle, solange es hilfreich ist und wirkt.
Wie Homöopathie, ne?
Oder ja.
Placebos. Ich meine, für alle, die sich da jetzt ein bisschen fragen, von was rede ich da, Firiel, ich habe das in den Nullerjahren irgendwann, das hat mich eingeladen zu so einem Channeling, und ich war noch nie beim Channeling, aber das schaue ich mir jetzt an. Und das war ein wirklich großartiges Erlebnis. Und ich habe da genau solche Sachen gehabt, so ein paar so Synchronizitäten habe ich dort erlebt, auch währenddessen. Und es war wirklich irre. Also du warst da völlig weg. Und ich habe mir dann gedacht, du hast jetzt nicht gewusst, wie du da wirkst und wie du ausschaust. Und dann habe ich gesagt, passt, ich filme dir mal, wir machen das live im Studio. Und Firiel on Air kann man sich anhören und vor allem auch anschauen.
Ist online. Das war dieses ganz enge Studio.
Ja, 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 das war das Notstudio, ja,
bei Helsinki. Eben, genau.
Da ist irgendwie, ja. So, wir haben jetzt ein Bild reinbekommen. Ich beschreibe jetzt das, das ist einfach das WWF-Logo.
Genau,
das ist der Panda. Und ja, ich möchte jetzt um eure spontane Verschwörungstheorie zum WWF-Logo bitten.
Also ich beginne mal mit dem Buchstaben, würde ich sagen.
Also wollte ich auch gerade vorschlagen.
W und W sind jeweils der 23. Buchstabe im Alphabet. Das F ist der 6. Buchstabe im Alphabet. Also 23 müssen wir nicht reden, also das ist ja eine altbekannte, auch unter Freimaurern etc. sehr
beliebtes Tattoo.
Es ist deswegen ein beliebtes Tattoo bei uns wegen der Verschwörungstheorien in Amerika, in der Aryan Nation, weil das 23 steht dort für den Buchstaben W und das bedeutet White Power. Das heißt, Neonazis in Amerika tätowieren sich ja 23, um zu zeigen, sie gehören zur weißen Rasse. Also jemand, der sich bei uns 23 tätowieren lässt, der sollte sich das überlegen, wenn er nach Amerika fährt.
Okay.
Außer er ist nur in seinen Verschwörungstheoretikerkreisen. Aber
also ich kenne eindeutig
Nazis,
die 23
tätowiert haben. Ich auch, definitiv. Ich kenne glühende Antifaschisten mit 23.
Das sind wir wieder beim Kontext.
Aber deswegen sind wir ja nicht in Amerika. Und auch nicht in allen Staaten, nehmen wir mal an. Also in Südstaaten wird es wahrscheinlich sehr bekannt sein. 23 deswegen, weil ja 2 und 3 ist ja männliche, weibliche Zahl und repräsentiert die Vermählung von Yin und Yang.
Genauso und wie F, der 6. Buchstabe.
Ja.
Der 6 grafisch wäre der Davidstern.
Genau.
Ja, also das Hexagramm, das ja auch aus einem nach oben und nach einem unten gerichteten Dreieck besteht, auch wieder die Vermählung des Männlichen und des Weiblichen. Also wir haben schon jetzt sozusagen zweimal, und auch diese extreme Schwarz-Weiß-Symbolik deutet auch darauf hin, wie das
so. Yin-Yang-Logo,
ja, es ist eine Polarität natürlich. Ja. Also da würde ich schon einmal sagen, die das erstellt haben, wollten einfach in Wirklichkeit was transportieren, nämlich so diese manichäische Weltsicht.
Und das sehr materialistisch-irdische, deswegen zweimal die 23, die 5 und damit den Mikrokosmos, das Pentagramm repräsentiert. Also zweimal die stoffliche Welt und einmal mit dem F der Davidstern, das bedeutet ein Überhang, ein ungleichgewichtiger Überhang zu stofflicher Hinwendung, zur materiellen Welt auf der Erde, zum 5-Stern. Ja. Also, was mir bei dem Logo immer aufgefallen ist, ist, dass das ja eigentlich, aber das hat natürlich mit dem Bandermin-Stilisierten zu tun, das hat ja eigentlich was von diesen Totenköpfen im Tag der Toten in den südamerikanischen Kulturen auch, ne?
Ja, es spricht ja schon wieder eben diese Schwarz-Weiß-Symbolik.
Tod und Leben.
Ja, genau, hell, dunkel, so an der Grenze, und vor allem, es fällt dir auf, er hat keine Augen. Du siehst ja nur dieses Schwarze, eben, es wirkt dadurch eventuell. Wahrscheinlich stecken Skull and Bones dahinter.
Das kann gut sein. Also, der World Wildlife Fund könnte von Skull and Bones kommen. Ja.
Was sind die Bones?
Na, die Bones sind ja verklausuliert in den Ohren. Wir haben oben diese zwei schwarzen Ohren, die sieht man aber unten nicht. Das heißt, oben und links und rechts sind diese stilisierten Knochenauswüchse, die eigentlich unten auch rauskommen müssten dann.
Aber ja, das sind Vorderbeine. Und vor allem, wenn man sich die Ws anschaut, wird diese
Kreuz... Das ist jetzt schon komplett an Totenschädel, es funktioniert.
Ja, die gekreuzten Knochen siehst du ja noch einmal im W.
Genau.
Ah ja.
Stimmt, noch einmal wiederholt.
Völlig richtig. Und dieser weiße Streifen am Rücken repräsentiert definitiv die Shriner, also diese Abordnung, diese Spaßfreimaurervereinigung in Amerika, weil die haben nämlich diesen Krummsäbel, diesen maurischen als Logo. Also Shriner in Kombination mit Skulls and Bones haben den World Wildlife Fund
gegründet. Das ist ja auch, wenn du dir aber dann den hinteren schwarzen Teil anschaust, das ist ja ganz ein ähnlicher Schwung wie dieses Schwert von den Six.
Ja, genau. Ja,
also wahrscheinlich stecken die auch noch irgendwie mit drinnen.
Das können wir jetzt nicht verifizieren. Interessieren würden wir jetzt noch das C und das R, das scheinbar Copyright und diese Trademark-Geschichte bezeichnen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also das C ist ja wieder der dritte Buchstabe. Der wievielte Buchstabe ist das R jetzt?
Na, Blödsinn.
Der 18. kann das sein? Ja, der 18.
Also, das ist
1. Ah, 3 und 9. 3 und 9, 18 Quersumme von 666.
Es ist
klar. Der Hinweis 3, links des C ist der Hinweis auf 3. Das heißt, man muss das R, also den 18. Buchstaben, durch 3 dividieren, damit man auf die 6 kommt.
Und es ist und dann ja kommt genau man auf 666.
Ja, ja, das ist über dem F
natürlich. Und, aber sonst, und 3, und es ist ja auch spannend, dass die da jetzt drinnen sind, weil die 0, die ist ja gegeben dadurch, dass die beiden eingeringt sind und es ist die 360. Sendung heute. Also 3 und 6 und 0. Also
aber das wussten die ja nicht, die das Logos machen. Oder
nein, ist das jetzt eine Verschränkung von... behaupten die.
Also WWF, eine Endzeit-Sekte.
Ja, eine Endzeit-Sekte, die eigentlich mit Shriner und Skulls and Bones Hintergründen
und vielleicht den Six
und eventuell als Schwertarm, Six oder? Als Schwertarm unbedingt die Apokalypse herbeiführen will. Dadurch ist auch dieses blasse Beige im Hintergrund, ist eigentlich kein Beige, das ist das Durchschimmern von Gold. Das ist also braun, gelb, gelb vor allem, sind ja Farben in der Wappenkunde, die Gold repräsentieren, so wie Silber von Grau repräsentiert wird oder Weiß. Das ist das Durchschimmern bereits des postapokalyptischen vorgestellten himmlischen Jerusalems, das aus Gold besteht. Aber oder es ist halt noch hinter diesem Schleier.
Die Zivilisation ist weg und die Tiere herrschen wieder. Echt der Idealzustand.
Das Tier herrscht wieder.
Ja, Therion.
Therion, das Tier.
Baphomet.
666, Baphomet,
genau. Ja, in Wirklichkeit geht es wieder eigentlich um die Herrschaft des Teufels.
Des Antichristen, ist nicht unbedingt der Teufel.
Ja, das stimmt natürlich.
Des Pandas, der große Panda.
Der Pan.
Der Pan ist dann
man
da.
Man muss ja nur einfach einmal die Worte richtig lesen.
Und eigentlich wurde aus Russland, das Logo kommt eigentlich aus einer russischen rechten Sekte, weil es heißt irgendwie Pan, da. Also Pan, ja, ja bitte. Also ja. Pan.
Ja, also im Chat mal völlig eure Meinung und ich bin wirklich baff. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist wirklich...
Also wir machen da noch stundenlang weiter. Ja.
Ich komme jetzt ins Grübeln. Ja. Aber...
Wir haben ja über das Crop FM Logo noch gar nicht geredet.
Oh, das Ei des Lebens. Ja. Mama mia. Alchemistische Flügel und... Ja.
Hold Rio.
Also nur um das jetzt, falls jemand später eingestiegen ist, nochmal zu sagen, das war jetzt...
Satire.
Das war Satire.
Also nett?
Ich gehe jetzt. Man, das hier nicht ernst abgehandelt wird.
Was das vor allem zeigt, ist eben, man kann alles in alles reininterpretieren. Wir haben einmal das lustige Spiel gespielt, denk dir irgendeine wahnsinnige Theorie aus, google danach und du wirst eine Gruppierung finden, die diese Theorie tatsächlich ernsthaft vertritt.
Oder Ängste.
Das war vor Jahren, da sind wir so da gesessen und ich sitze mit einem Astrophysiker im Büro und dann sagen wir, okay, sagen wir, die Planeten sind nur ein paar tausend Kilometer entfernt von der Erde. Ne? Das ist uns so abstrus vorkommen, das kann ja keiner glauben. Ja, natürlich. Mhm. Die ganze Flat-Earth-Geschichte funktioniert ja nur so. Auch die Innenwelttheorie funktioniert nur so. Das habe ich damals wieder vergessen gehabt. Aber wirklich, da haben wir dann googelt und also wir sind am Bodenklang verlochen.
Es gibt dazu ein spannendes Experiment sogar, wo das gemacht worden ist in den 70ern, das Phillips-Experiment, wo eine Gruppe ein sogenanntes Psychogon erschaffen hat, also eine Wesenheit, die sie sich ausgedacht hat. Das war der Philipp, ein Aristokrat, der irgendwie eine Affäre gehabt hat und das hat dann ganz tragisch geendet mit Verbrennung im Scheiterhaufen und er hat sich, glaube ich, umgebracht oder so. Und dann, sie wollten ihm sozusagen beweisen oder eben experimentieren so damit, ja, wenn man den jetzt in einer Seance anruft, was der dann halt für Auskunft gibt und so. Und ja, er hat halt am Anfang Auskunft gegeben und das hat alles mit seiner Biografie übereingestimmt. Da hat man gesagt, ja, das haben wir uns ja ausgedacht. Also das heißt, es wäre jetzt der Beweis dafür, das ist nur unser Unterbewusstsein und so. Mhm. Aber irgendwann hat dieser Philipp ein Eigenleben zu entwickeln begonnen und hat Fragen gestellt und so weiter und hat Auskunft gegeben, sehr detailreich zu Sachen, die er quasi nicht wissen konnte, die Teilnehmer auch nicht gewusst haben und so. Das ist immer mehr geworden. Das ist ihnen dann sehr, sehr unheimlich geworden. Es ist ein Beispiel dafür, wie
Wahnwirklichkeit wird.
Wie Wahnwirklichkeit ja, wird. Der Tulpa zum Beispiel, die Vorstellung eines Tulpas.
Genau,
der
Tulpa. Ja. Aber das basiert doch auf einem Übersetzungsfehler oder einer Übersetzungsungenauigkeit, das ganze Geschichte mit dem Tulpa. Habe ich einmal gehört, ich weiß es nicht.
Letztens habe ich das einmal gehört. Das Tulpa aus Amsterdam.
Aber ich wollte jetzt nicht abstoppen.
Ja, bis hin zum Golem, zum Homunculus und ja, so. Okay, und ja. Einfach, das ist etwas, was seit vielen Zeiten in vielen Traditionen auch gemacht wird, nämlich solche Wesenheiten bewusst zu erschaffen. Und man nennt es Servitoren.
Offenbar funktioniert ja, wie das Experiment da gezeigt hat.
Ja, es funktioniert. Ne? Ich kenne viele Magier, die das machen.
Ich habe jetzt eine Theorie und eine Frage an dich. Auch damals, wie wir Pantheren ja eigentlich mehr oder weniger ernst, schrecklich, spaßhalber beschworen haben für unsere Produktion. Ich habe damals kurz gedacht, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, ich habe es vergessen gehabt. Was wäre denn, wenn wir jetzt von dieser Theorie ausgehen, dass wir alle nur irgendwie Cloud-Computer sind, die aus einer Wolke unsere Informationen abzapfen und unser Körper ist halt eigentlich nur der, mehr oder weniger der Computer, der physische und wenn wir sterben, ist halt der Computer kaputt, aber die Informationen, die wir ins Internet eingespeist haben, ist immer noch da, aber halt nicht personalisiert und ohne IP-Adresse, bla bla. Wenn jetzt mehrere Menschen miteinander so ein Wesen erschaffen, ein ideelles oder ein dann tatsächlich existierendes, ein existiert werdendes, kann es vielleicht sein, dass das dadurch Informationen kriegt, dass man mehr oder weniger wie eine Schwarmintelligenz auftritt, das zu einer Art Avatar macht, dieser Schwarmintelligenz, und diese zusammengeschaltete Rechenleistung sozusagen dieser Schwarmintelligenz dazu führt, dass man Informationen bekommt, die man als Einzelindividuum einfach nicht kriegt, ja. Weil man nicht die Information, weil man einfach nicht die Rechenleistung Aha. besitzt.
Ja, glaube ich, absolut. Okay. Es gibt sogar einen Fachausdruck dafür. Also, ein Egregor. Bitte? Ein Egregor.
Das ist ein Egregor.
Das ist ein Egregor.
Okay, gut.
Mir ist es insofern jetzt zu linear, die Theorie, als dass ich nicht glaube, dass die Rechenleistung begrenzt ist von einem Individuum. Ich glaube, dass man da immer, ich glaube, die Analogie mit der Cloud
bricht
irgendwann zusammen.
Nein, die temporale Rechenintelligenz. Das ist natürlich so. Weil wir sind ja solange wir in unserem Körper stecken.
Also du meinst in der Raumzeit.
Solange wir in unserem Körper stecken und von der Raumzeit mitbestimmt werden, sind wir natürlich begrenzt. Bis zum
gewissen Vorausgesetzt, Tag. Dass jegliches Bewusstsein nur durchs Gehirn entsteht.
Nein, eben gerade nicht.
Ja, aber wie kann es dann begrenzt sein von der...
Die temporale Leistung des Temporärspeichers, mit dem wir hier in der dritten und vierten Dimension arbeiten, ist dadurch begrenzt durch unsere physische Vorgabe, durch unsere genetische Vorgabe, die sobald der Körper weg ist, aber wegfällt. Das heißt, das, was wir als normales, individuelles Bewusstsein haben, ist also nach meiner persönlichen Theorie, das, was wir mehr oder weniger mitbekommen, wenn wir einkauft bzw. gezeugt werden. Ja, da gibt es gute Grafikkarten, schlechte Grafikkarten. Ich sage das einmal ganz heruntergebrochen. Yeah. Wenn wir aber sterben, geht das, was wir sozusagen nur lokal auf unserem Speicher haben, geht natürlich verloren. Das ist das, was im Gehirn ist. Alles, was individuell ist oder die meisten Dinge, die individuell sind. Und alles, was wir bis dorthin eingespeichert haben oder auch bis dorthin ist ein schlechter Ausdruck, bleibt in dieser Cloud natürlich und wird möglicherweise auch wieder abgezapft. Aber halt nicht als einzelindividuelle Information, sondern als Cloud-Information.
Ja, das geht dann auch in die Simulationstheorie rein, ne? Also dass wir in einer Simulation leben, was man auch nicht
wieder... Nicht unbedingt.
Naja, wenn du jetzt schon diese Analogie mit dem Rechner und der Cloud bringst, dann...
Ja, aber das heißt ja nicht, dass man eine Simulation leben. Das heißt ja nur, dass das möglicherweise selbstorganisierter Zustand ist.
Meine Simulation, wenn es nur die Simulation gibt, ist die Simulation eben das, was ist. Und damit ist es ja keine Simulation mehr, sondern die Realität. Aber
ich spreche ja gar nicht von Simulation.
Ich nicht. Ich habe jetzt davon gesprochen.
Ja, was tust denn das?
Ich weiß nicht, warum.
ich wollte davon sprechen. Der nächste Wahn.
Genau. Wir müssen natürlich, wenn wir über Wahn und Wirklichkeit sprechen, vor allem auf dieser Sendung, müssen wir das UFO-Phänomen ansprechen. Euphorie ist ein sehr schönes Wort. Das ist geprägt, glaube ich, von einem Herrn, der heißt Mark Pilkington. Der hat eine...
Wenn er nie gehört, ist ein super Ausdruck.
Der hat eine...
Das war heute auch so euphorisch.
Genau. Eine Dokumentation herausgebracht im Jahr 2014 und ich bin der Meinung, das ist die interessanteste UFO-Doku der letzten Jahre, weil sie tatsächlich einmal was Neues bringt, nicht nur immer wieder halt, ich sage mal, dasselbe neu aufgefrischt. Da geht es um die Geschichte Benevitz, CIA, NSA wahrscheinlich, weiß man nicht so genau. Und Anfang der 80er Jahre, also ein Physiker, Elektronikexperte, der plötzlich irgendwelche Signale auffängt von der Dulce Airbase und so weiter. Kann man alles nachlesen. Ich kann auch die Doku Mirage Man absolut empfehlen, auch das Buch, das ich gerade lese.
Meisterwerk.
Und ich möchte diesen Herrn zum Interview gewinnen, weil was er unter anderem gleich am Anfang in seinem Buch schreibt, ist, alle Kornkreise sind man-made und er ist einer der Circle Makers. Das ist eine Gruppe, die kann man suchen im Netz. Gut, kann jeder behaupten, wenn so ist, liege Brett leben vor ihnen, Punkt. Also dann, das sind die größten Künstler und überhaupt. Aber ich hätte da, habe ich sicher einige Fragen, also vor allem, wie die so schnell entstehen, außer der Pilot, den ich interviewt habe, hat mir angelogen und es ist gar nicht in einer halben Stunde passiert. Der eine Kornkreis,
glaube ich. Ja, da gibt es ja mehrere Zeugenaussagen.
Es gibt mehrere Piloten, die sowas gesehen haben wollen und oder erlebt haben wollen, dass sie. Also, aber jetzt unabhängig davon, seine Hauptgeschichte ist eben, er bezeichnet sich auch als ein Disinformation Groupie, weil die dann, also wirklich, er schafft es, Richard Doty, glaube ich, spricht man aus.
Ich weiß nicht genau. Ja, das ist die amerikanische Aussprache.
Doty. Karl
Altes Tegel.
Ja. Und der ist also ein AFOSI, Air Force Operations for Special Investigations Agent. Und die waren also wirklich ganz konkret dran, mit riesigem Aufwand Leuten zu verklickern, dass irgendwelche Vorkommnisse, die nichts mit Außerirdischen zu tun hatten, von Außerirdischen induziert wurden und in Wirklichkeit war es geheime Militärtechnologie, eine sehr interessante Begründung, die er da nennt, warum die so viel Aufwand treiben, ist, weil das zum Teil vielleicht Testgelände ist, das die Armee denen zur Verfügung stellt und ihnen garantiert, dass das keiner, also dass dieses Geheimnis gewahrt bleibt von diesem Flugobjekt, das da erforscht oder getestet wird, und dann sieht es halt, wer beschreibt es, und dann kommt es irgendwo bei MUFON als UFO-Sichtung rein, als vermeintliche außerirdische UFO, oder UFO heißt ja einfach nur unbekannt natürlich, und dann ist natürlich auf einmal Geld im Spiel, und dann natürlich kann man das, weil was mir also ganz früh, als ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen, sehr unplausibel erschienen ist, den Aufwand, den man treiben müsste, um manche diese Dinge zu fälschen. Aber ja, wenn es um geheime Militärforschung geht, dann ist Aufwand und Ressourcen nicht so das Thema. Und dann ist es natürlich alles schon möglich, aber ich sage nicht, dass es so ist. Ja? Aber
es
trotzdem.
Es gibt so viele Fälle auch aus einer Zeit, wo es in dem Sinn noch keine bekannte Militärforschung gegeben hat. Siehe wieder Jacques Vallée und diese Magonia Database, also dass diese Theorie für mich wahnsinnig hinkt. Ich glaube sehr wohl.
Welche Theorie jetzt genau?
Dass das meiste oder fast alles nur militärisch begründet wird. Ja. Mhm. Also ich glaube, oder Forschung beruht auf irdischer, ich glaube schon, dass ein großer Teil der gesichteten UFOs also wenn man so nennen mag, immer noch. Ich mag den Ausdruck ja schon immer.
Ja, so wie Chemtrails.
Ja, weil es so missverständlich ist. Für jemanden, der nicht nachdenkt. Mag wirklich militärische Forschung sein. Also ich bin sogar bereit anzuerkennen, dass ich sage, ja, es kann durchaus sein, dass zum Beispiel diese berühmte belgische UFO-Sichtungswelle Anfang der 90er Jahre, dass da vielleicht tatsächlich irdische Militärtechnologie dahinter steht, obwohl alles dagegen spricht. Ja. Weil das, was beobachtet wurde, ist dermaßen strange. Wurde ja auch von wirklich professionellen Beobachtern wie Militärs, Polizei etc. beobachtet. Natürlich kann es Militärtechnologie sein. Ich frage mich nur dann wirklich bei Objekten, die zum Beispiel dann, weiß nicht, einen halben Kilometer groß sind und schweben über ein Haus 20 Meter und kein Geräusch machen, welche Militärtechnologie das damals Ende der 80er, Anfang der 90er war. Weil die wäre ja so far beyond von dem, was wir heute noch kennen.
Ja,
aber natürlich kann es sein. Ja, natürlich kann es sein, aber das ist für mich dann eigentlich mindestens genauso mysteriös wie die Tatsache, dass tatsächlich irgendwelche fremdartigen Wesen woher oder wovon auch immer uns besuchen oder eh immer schon da waren, was ja eher meine Ansicht ist. Ich glaube, dass das Phänomen total vielschichtig ist. Ich glaube, dass alles stimmt wahrscheinlich. Ja? Und dass es in unterschiedlicher Intensität einfach alles zutrifft, je nachdem, wer es beobachtet, wann man es beobachtet etc.
Ich meine, gerade die belgische UFO-Welle, da habe ich auch eine Sendung darüber gemacht und du hast mir mal ein Buch geschenkt, ein sehr vollständiges Kompendium,
so Babs,
das ich durchgelesen habe und das erste kam übrigens aus Richtung Deutschland.
Das heißt, ja, es war kurz nach und nach dem Fall der Mauer. Ne?
Nein, da.
Ende 89.
Ende 89, ja. Also wenn das Außerirdische geworden, dann haben die einen voll...
Das habe ich ein paar Mal auf deiner Sendung schon gehört, das sind Interpretationen, die lasse ich nicht zu, weil was heißt dann sonst? Du kannst, ich sage jetzt nicht, dass es Außerirdische sind, es brauchen ja nur andere Wesen sein, die müssen halt von einem anderen Planeten kommen. Wir wissen ja nicht, was sie sind und was es verursacht. Aber die Intention von einem möglicherweise völlig fremdartigen, intelligenten Lebewesen mit irdischer Intention zu hinterfragen,
das ist schon klar. Es ist ein Bauchgefühl.
Schwachsinnig.
Das kann man, ich kann dir das jetzt auch nicht
genauer.
Ja.
Das ist möglicherweise das, was auch die Militärs ja wollen. Und ich glaube, dass die Geschichte mit Doty, das kommt eh bei mir schon ganz gut raus. Da geht es um Kontrollmechanismen. Da geht es darum, dass das Militär und die Militärgeheimdienste einfach genau überprüfen, wie kann ich Menschen, bestimmte Leute auch aus Fachbereichen so steuern, dass sie etwas in der Öffentlichkeit aussagen und vertreten, was glaubwürdig klingt und was meiner Agenda dient. Mhm. Es gibt ja auch in praktisch jeder größeren oder auch mittelgroßen UFO-Gruppe, auch in Europa, gibt es mindestens einen Typen, der nur da drinnen sitzt, um zu beobachten, was die tun.
Nee.
Das ist keine Verschwörungstheorie und keine Paranoia, das ist einfach so. Ja, und wenn ich mir ein Geheimnis wäre, würde ich das auch so machen, weil genau diese Gruppen kann ich wunderbar instrumentalisieren für allerlei Blödheiten, vom Attentat bis ich weiß nicht wohin. Ja, also das geht alles. Und ich denke nur an diese Relianer-Sekte damals mit dem Massenselbstmord, ja.
Ich muss da jetzt kurz ein Message, seine Klammer jetzt. Ja. Ich wollte noch was hier loswerden. Ich arbeite in einer Apotheke. Nach 17 Jahren habe ich erst bemerkt, dass auf den rosa Kassenrezepten unten links eine 666 steht. Schaut selber nach und ich unterschreibe täglich mindestens eins. Mindest 100 Rezepte, 100 Mal ein Pakt mit dem Teufel.
Ja. Dazu muss ich sagen, zur Relativierung, man ist jetzt draufgekommen vor 2 oder 3 Jahren, dass das ein Interpretationsfehler war. Die Zahl 666 stimmt nämlich gar nicht. Eigentlich ist es die 618. Man hat es falsch berechnet und ist falsch übersetzt.
18 ist ja 3 mal 6.
Trotzdem, eigentlich ist es von der tatsächlichen Quelle her ist es nicht 666. Das, also man kann alle Horrorfilme, die damit zu tun haben, locker einstampfen.
Ja, ich habe das nur lustig gefunden. Ja, schau, also wie gesagt, belgische UFO-Welle ist wirklich so dermaßen absurd, was da passiert ist über so lange Zeit. Das ist, ja, was ich sehr spannend finde, ist, was er da rausarbeitet, der Pilkington, und was er auch zeigt, also da kommt auch die Linda Hau vor und so. Und da ist man wirklich, da ist man wirklich ein bisschen schaurig den Rücken runtergelaufen. Die Dame habe ich auch 3-4 Mal interviewt. Und die steckt voll in der Story drin und die, ja. Also da gibt es wirklich eine Szene, da muss man sich ja wirklich die Zusatzmaterialien zu der Doku anschauen, da gibt es eine Szene, was immer wirklich leid tut. Also wo
sie ich tut mir sowieso leid.
Wo ich echt sagen muss, die ist da in was reingeraten, das war ja eine ganz normale Journalistin, wie sie dann angefangen hat.
Und Schönheitskönigin.
Und Schönheit, und die war extrem hübsch, die Frau.
Glaube ich, ja.
Als ich sie das erste Mal getroffen habe, war sie auch noch relativ hübsch. Jetzt in den letzten Jahren ist sie halt, ja, naja. Sie wird halt älter. Also,
ja, das Thema macht einen sicher auch nicht jünger.
Und man sieht das bei ihr. Also, die ja, ist, und er letztens.
Das interpretiert man ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt.
Ja. Es auf jeden Fall eine absolut interessante Doku, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und was ich jetzt schon bemerken muss, ist, ich habe 2014 einmal ein Interview gehört mit Pilkington, haben wir gedacht, das muss ich mir unbedingt besorgen und irgendwie habe ich es dann wieder vergessen und mit Bernhard habe ich letztens gesprochen und er sagt es und ich habe dann sofort beides bestellt und wie gesagt, ich lese jetzt gerade noch im Buch noch am Fertiglesen und was ich nicht ganz korrekt finde, ist, dass das so völlig totgeschwiegen wird in der gesamten UFO und Exo-Politik und was auch immer Szene, weil ich habe ehrlich, vielleicht erinnere ich mich jetzt noch nicht dran und ich tue jetzt irgendwem Unrecht, aber dann entschuldigen wir jetzt gleich, aber ehrlich gesagt, ich habe nichts davon gehört. Ja? Und das kann doch nicht sein. Weil das, und dann rennen Leute, und man muss jetzt auch noch dazu sagen, dass die Bill Moore 1989 auf der MUFON-Konferenz erzählt hat, dass die gesamte Majestic 12-Geschichte Desinformation war, die er bewusst um das Volk gebracht hat, weil er sich erhofft hat, von diesem Afosi-Agenten Richard Doty dann die echten Informationen zu erfahren.
Aber die Majestic 12-Dokumente kursieren heute immer noch.
Und die kursieren heute noch, und es gibt heute noch Leute, die das für bare Münze verkaufen und so weiter. Ja. Und da muss ich sagen, ja Leute, wenn ihr jemals wirklich auf einen grünen Zweig kommen wollt mit dieser ganzen UFO-Geschichte, dann so könnt ihr nicht vorgehen. Das geht nicht.
Na, vor allem, man muss, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, man muss irgendwann einmal beginnen, auch wenn es schwerfällt, zu versuchen, ein bisschen zu denken wie jemand, der in einem militärischen Nachrichtendienst arbeitet.
Ja, richtig.
Es beginnt schon damit, wenn jemand aus Militär kommt, ja, und jetzt nicht unbedingt gerade krebskrank ist und in 3 Tagen stirbt, ich halte es für völlig unglaubwürdig, dass der plötzlich eine Gewissenskrise kriegt und sagt, jetzt spreche ich über alles und jetzt packe ich aus. Ich habe sogar bei Snowden meine Bedenken, ich sage es ganz offen. Ja,
ja,
ich sage es, ja.
Ich glaube nicht, dass er das bewusst nicht, aber Snowden ist sicher
na auch. Naja, das muss ja nicht sein.
Ein Leck, das man
irgendwo grad sagen,
unter Kontrolle hat.
Das ist das Nächste, wie man denken muss, wie ein Geheimdienstler. Compartmentalized Information.
Also,
das heißt, es kann durchaus sein, dass solche Leute wirklich glauben, was sie sagen.
Ja, genau, das glaube ich bei
weil Snowden. Ihnen halt nur ein Teil der Information gefüttert wird. Und die noch weniger wissen, ja, die fallen natürlich sofort drauf rein, weil wenn mir gegenüber jetzt einer von der österreichischen Luftwaffe sitzt, sage ich jetzt einmal, also vom Militär sitzt, mit allen seinen Credentials am Revier und sagt, also es gibt bei uns natürlich eine Untersuchungsstelle für außerirdische Flugobjekte und für was nicht was alles, und wir haben auch schon Aliens in einem Keller gefangen, bin ich aufgrund der Tatsache, dass ich gewohnt bin, solchen Leuten halt in irgendeiner Weise mehr Glaubwürdigkeit zuzugestehen, weil sie halt wirklich mit ihrem Namensschildchen auftreten und ihrer Uniform, geneigt, dem eher zu glauben, als wenn man das irgendein Hausmurdel erzählt. Aber es ist im Endeffekt die gleiche Information und es ist genauso wenig verifizierbar wie falsifizierbar. Und nur weil jemand irgendwo herkommt aus irgendeinem Bereich, der angeblich Spezialwissen vermittelt, ich denke nur an Bob Lazar, bis heute nicht geklärt, wo er wirklich herkommt und wo er wirklich gearbeitet hat. Das ist nicht hundertprozentig nachgewiesen immer noch, was ja in sich schon seltsam ist. Ja. Weil man müsste doch auch bei einer militärischen Einrichtung irgendwann einmal recherchieren können, wo ein kleiner Mitarbeiter als Ingenieur gearbeitet hat. Ja, es kann ja nicht so schwer sein.
Ja. Was ich noch sagen möchte zu Pilkington, also ich finde es sehr seltsam, dass darüber nicht gesprochen wird. Keiner das wirklich zu einem Thema macht und so. Ich werde versuchen, es zu machen. Ich werde versuchen, den Mark Pilkington einzuladen. Das heißt nicht, dass ich jetzt quasi das, was er da kolportiert, für die völlige Wahrheit heute. Nein, überhaupt nicht.
Muss gerade, ja.
Also bei seiner Aussage über Kornkreise, okay, wie gesagt, wenn es so ist, wow, aber da habe ich wirklich ein paar Bedenken und jetzt würde ich gerne mit ihm live erörtern. Bei anderen Dingen muss ich sagen, was wirklich schön ist an der Doku, man kennt die Geschichte. Ich hab das schon natürlich vor vielen, vielen Jahren gehört, die Richard Doty, William Moore Geschichte, der ja The Roswell Incident geschrieben hat 1980 und auch diesen ganzen Roswell Craze damals lostreten hat. Und was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, interessant. Aber jedenfalls, das dann noch einmal in dieser Doku so zu sehen, so drastisch, wirklich vor allem diesen Richard Doty, der die Chuzpe hat, so, am Ende, ja, nach dem ganzen, nach dieser ganzen Doku, dann zu sagen, na, er weiß, Außerirdische gibt es wirklich, das ist alles wahr. Ja. Also, das ist auch wiederum, muss ich sagen, ich liege vor ihm, weil das muss man mal hinkriegen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich meine, natürlich, also.
Möglicherweise ganz einfach ein narzisstischer Psychopath.
Nein, ich glaube jetzt einfach. Also, keine Ahnung. Ne? Und ich gehe da so weit, dass ich sage, na gut, vielleicht ist Mark Picking nur die Fortsetzung dieser Mirage Man. Ja? Aber
da gibt es einen ganzen Haufen.
Mir hat es immer schon sehr fasziniert, diese Geheimdienstwelt, muss ich sagen. Und die spielen sich mit Wahn und Wirklichkeit. Ja? Die haben diesen Benevitz wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ja, der ist in der Klapsmühle
gelandet. Dieser unglaublich arme Mensch.
Ja, die haben, arme Schwein-Typ. Die sind so weit gegangen, dass die NSA, aber irgendeine Agency, hat ihm einen Computer gegeben, wo er gesagt hat, da kann er jetzt mit den Außerirdischen. Das ist eine lange Geschichte, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber das ist...
Na, man soll sich die Doku anschauen, die kriegt man.
Die Doku sollte man auf jeden Fall sich anschauen, die kann man sich im Netz bestellen. Und die sind so weit gegangen, dass sie ihm einen Computer nach Hause gestellt haben, wo er besser mit den Außerirdischen kommunizieren kann und ihnen dann Messages reingeschoben hat und so. Also der war komplett im Eck, der war der Meinung, da ist eine Zelle außerirdischer Angreifer, die da in dieser Basis ist festgesetzt haben und die wollen die Erde übernehmen oder die wollen da einen Angriff vorbereiten und er ist der Einzige, der uns davon retten kann. So weit, und das war ein hochintelligenter Mensch. Ja, er ist gestorben inzwischen, aber das heißt,
ja, das ist so.
Man muss auch sagen, niemand ist da davor gefeit, ja, dass er auch sowas in so ein Ding reinkommt.
Nein, natürlich nicht.
Aber auf der anderen Seite natürlich, Mark Pilkington hatte selber eine Sichtung eines UFOs. Ja? Und zwar eine drastische Sichtung, also wirklich eine silberne Scheibe, die ganz knapp vor ihm und so weiter. Also das ist jetzt kein, ich sage mal, dummer Skeptiker, jemand, der behauptet, das ganze Phänomen existiert nicht. Das ist Blödsinn, das würde mich ja überhaupt nicht interessieren. Das nicht, ne? Aber der einfach da eine neue Perspektive reinbringt, beziehungsweise die ist eh schon lange da, nur wir ignorieren sie und ich verstehe das nicht, warum.
Man ignoriert sie, weil es ein Glaubenssatz angreift, ne? Und in der UFO-Community
stellt halt wieder ein Weltbild in Frage. Ja. Ich glaube, es ist eine Bedrohung für ein Weltbild.
Die größte Verirrung des Geistes ist, an etwas zu glauben, nur weil man wünscht, dass es so ist. Ja, genau. Louis Pasteur.
Der Einstein schon gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist etwas, von dem man weiß, dass es irgendwie falsch ist, in alle Ewigkeit zu wiederholen.
Ja, etwas, was nicht funktioniert, nochmal zu machen und der Hoffnung ist, der Ausgang würde sich verändern.
Also man kann das ja selbst ganz schnell überprüfen, wie Glaubenssätze wirken, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Online-Forum wie von der Exopolitik einsteigt, wie ich das vor einiger Zeit noch getan habe. Was ich nicht mehr tue, so sehr ich den Robert Fleischer schätze, aber was auf seiner Website abgeht, ist einfach nicht mehr irdisch.
Ja, gut, da kann ich nichts dafür.
Da kann er nichts dafür, natürlich nicht. Ich weiß ja, dass er leidet drunter. Aber ich kann mich erinnern an eine Diskussion über UFO-Videos auf YouTube und da war genau diese Geschichte mit Third Face of the Moon. Und ich habe ein paar wirklich fanatischen Anhängern der Theorie, dass das alles korrekte UFO-Videos sind, weil das kann ja nicht gefälscht sein, erklärt, warum es gefälscht sein muss. Und das ist ganz offensichtlich gefälscht gewesen. Das war keine Meinung von mir, das war eindeutig sichtbar. Worauf sich dann einer tatsächlich zur Behauptung verstiegen hat, ja, dieser Vogeltanz, wahrscheinlich gehört der eh und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, lieber Freund, natürlich, ich werde dazugehören jetzt zur Verschwörung gegen dich. Ja.
Und wenn es gegen einen selber geht, ne? Dann sieht man nämlich, weil natürlich, du selber warst ja das nicht dazu.
Sicher,
und dann sieht man, wie solche Sachen entstehen und dass sie sehr wohl entstehen können, dass Leute in völlig wahnwitzige Dinge hinein katapultieren und steigern. Ne? Und das passiert halt, das ist so. Und das muss man aber, gerade bei dem Thema, muss man das mit einpreisen in die ganze Geschichte.
Aber man muss dazu sagen, jetzt haben wir von Richard Doty reden, ja. Im Kern beginnt es doch eigentlich schon bei den ganzen Geschichten mit den Men in Black. Ja. sofern die jetzt nicht unbedingt jetzt wirklich irgendwelche anderen Wesen sind, wie es ja auch eine Theorie gibt, sondern wenn man sagt, es sind möglicherweise Angehörige einer Luftwaffen, amerikanischen Air Force Organisation, ja, die versuchen zu debunken, wo nur geht, ja, das gibt's ja auch, diese Theorie. Also da beginnt's ja schon, ja.
Also wenn also, er Jürgen, das was Jürgen gesehen hat und ja, was er uns beiden erzählt hat und was er an er erzählt hat, ja, das war kein Air Force Typ. Wenn das so passiert nein, ist, wie er sagt.
Nein, deswegen sage ich ja, es gibt auch hier nicht nur beim UFO-Phänomen.
Was war das?
Nein, schau, nicht nur beim UFO-Phänomen und nicht nur beim, keine Ahnung, Geister-Phänomen, sondern auch beim UFO-Phänomen, bei meinem Black-Phänomen gibt es wahrscheinlich nicht nur eine unter Anführungszeichen Wahrheit, Anführungszeichen geschlossen.
Ja? Wobei das aber eine klassische Man in Black-Sichtung war, die er gehabt hat. Ja.
Ja.
Die dann, wie er sagt, und die haben da ein paar Mal gefragt, vor seinen Augen verschwunden ist.
Ja.
Also ich bin fassungslos.
Ja, ja, natürlich. Ja, 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 natürlich. Also
keine Ahnung.
Ich kann es nicht verifizieren, ich kann es ihm nur glauben und ich bin geneigt, ihm das zu glauben. Ich sage nur, wie gesagt, das war wahrscheinlich kein Angehöriger der österreichischen Militärs, ja. Also außer, ich weiß nicht, was bei uns beim Militär so rumläuft. Aber, okay, andererseits. Na, aber wenn man jetzt davon ausgeht, auch das gehört dazu in dem Bild. Wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, es könnte ja auch durchaus sein, dass sehr seltsame Menschen tatsächlich auch rekrutiert werden, um Menschen auf einen falschen Weg zu führen. Also wenn jetzt naja, beim Militärgeheimnis, wir haben für unsere Geschichte bei Pantheren, also ich habe eine Idee entwickelt, wo ich mir denke, wenn ich da drauf komme, vielleicht ist ja irgendjemand von der Militärnachrichten nicht auch schon drauf gekommen. Es gibt überall Urban Legends, es gibt überall Monsterlegenden, irgendwelche Sachen, ja, von Aliens, sonst was.
Stranger Things.
Ja, genau. Jetzt habe ich eine Militäreinheit, die sich mit der Bergung irgendwelcher seltsamer Dinge beschäftigt oder vielleicht einfach nur sehr geheime Dinge macht, von denen sie will, dass wenn sie beobachtet werden und berichtet werden, dass das keiner glaubt. Na, was würde ich machen? Ich würde mich anziehen wie ein Bigfoot. Ich würde meine Uniformen danach auswählen, dass meine Soldaten alle ausschauen wie Aliens. Ich würde sie verkleiden, schminken, ich würde ihnen die seltsamsten Geräte umhängen, dass jeder, der meine Angestellten und Militärangehörigen im Wald sieht, wenn sie irgendwas aufglauben, sagt, ich habe da ganz komische Wesen gesehen, die haben einen Schwanz gehabt und drei Augen und blaue Haut und jeder Polizist wird sagen, ja, ich diktiere es gerade auf mein, ich notiere es auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ja, das wäre die beste Methode, ja.
Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf das, was er gesagt hat, dass man sich da einfach einen kühlen Geist bewahren soll, sozusagen. Das gilt jetzt für mich nicht nur bei den Phänomenen so im Bereich Ufologie und alles, sondern auch gerade in spirituellen Geschichten. Der Gustav Meyrink zum Beispiel, so einer der wichtigsten Fantastikautoren überhaupt im deutschsprachigen Raum, hat einmal gemeint, dass man gerade auch auf okkultem Gebiet darauf achten müsste, kaltblütig zu beobachten und zu registrieren und die Sachen nehmen, wie sie sind. Also das heißt, nicht zu interpretieren, mögen sie anfangs noch so unglaublich und unmöglich scheinen.
Absolut richtig.
Amen.
Und wir haben das, glaube ich, schon erwähnt heute, dieser Mann hat 1927, der meiner Meinung nach ein absoluter Gnostiker im wahrsten Sinne ist, hat 1927 gesagt, hüte dich vor den sogenannten Führern. Das finde ich sowas von erstaunlich. Also
Es tut mir im Herzen weh, dass Gustav Meyrink heute kaum noch bekannt ist.
Naja, im Brevier, ihr macht ihn quasi wieder bekannt.
Naja, so unbekannt ist er nicht.
Du, ich war sogar in Prag, wo er, die Stadt, mit der er auf ewig verbunden sein wird, und habe, ich weiß nicht, wie viele Menschen gefragt und war beim Ghost Walk dabei dort und so, und habe immer wieder gefragt, so, wo hat denn der Meyrink gelebt? Kein Mensch kennt Meyrink.
Ich hätte jetzt hier auf Tschechisch fragen sollen.
Nein, Entschuldigung. Ja, es war für mich so absurd, wie wenn in Salzburg keiner Mozart kennen würde oder so. Und auch so.
Ja, wir bewegen es zu sehr, glaube ich, in nerdigen Kreisen.
Ja, für uns ist das klar.
Ja, aber, das mag schon sein, ja.
So, wir bewegen uns übrigens in großen Schritten der Stunde 3 zu. Also wir sind schon 2,5 Stunden, das ist unglaublich.
3 wieder, gell?
Drei. Ja, genau. Die WWF lässt grüßen. Und daher möchte ich so schön langsam zu einem Ende kommen. Was ich interessant finde, wir haben über Richard Doty jetzt gesprochen, über die ganze Geschichte, wo ich wirklich jeden ans Herz legen würde, der vor allem dann auch immer jammert, oh, nichts Neues in der ganzen Ufologie. Ja, da ist aber, falls man die ganze Geschichte noch nicht kennt, überhaupt schon so was Neues, und in Mirage Man wird die sowas von drastisch dargestellt. Es ist wirklich, also ich bin gebannt da gesessen. Ich war wirklich, also das ist, seit Jahren habe ich keine UFO-Doku gesehen, die mich so gefesselt hat. Mhm. Und da kommt eigentlich gar kein UFO vor.
Mhm. Man gibt, sie gibt, glaube ich, in ganzer Länge in relativ guter Qualität auf YouTube auch mittlerweile.
Nein.
Also ich habe es gefunden gehabt
irgendwo. Ich habe es nicht gefunden, ne? Deshalb hast du mir dann gleich bestellt.
Ich hab's, wenn du möchtest.
Nein, ich hab's ja auch schon. Ich hab schon die DVD hier. Okay. Und parallel dazu finde ich, also EVP, also diese ganze Geschichte mit Tonbandstimmen und so, möchte ich jetzt nicht in der ganzen Länge, da gibt es auch im Brevier einen, weil es natürlich eine Kontaktaufnahme mit der Anderswelt ist, gibt es da einen sehr guten Artikel vom Doc Nachtstrom geschrieben, glaube ich, der ja auch schon auf Obscuristan und so, das ist ja ein Lieblingsthema. Und da beschreibt er auch die Flusswelt, also den Flusswelt-Zyklus, der, also, ich habe es vergessen, von wem der ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls, das ist ein Roman, ein fiktiver Roman, der dann praktisch, ja, mehr oder weniger genauso, also die Parallele ist einfach nicht abzustreiten, dann angeblich von irgendwelchen Jenseitskontakten über Tonbandstimmen, diese Welt wurde genauso beschrieben, wie sie in dem Roman beschrieben wird. Das ist eine Erde, die schaut, ein Planet, ich glaube, so ähnlich wie Pandora. Es ist eigentlich so interessanterweise ein Vorgängerplanet so zu Pandora, oder ein sehr ähnlich wie dieser Planet Pandora, oder irgendwo gibt es da Parallelen auch, weil das auf die letzte Sendung bezogen. Und auch dieser Flusswelt-Zyklus wird unter den Tonbandstimmenforscher ähnlich selten behandelt wie Richard Doty und die ganze Afosi-Affäre und was danach noch geschah. Da gehört auch Project Serpo dazu. Auch das weiß man, ist Desinformation, wird noch immer kolportiert von, ich weiß nicht, ob der Bill Ryan inzwischen eingesehen hat, das weiß ich nicht, ist ja wurscht. Aber auch der Flusswelt-Zyklus wird unter den Tonbandstimmenenthusiasten ähnlich ungern diskutiert wie eben diese Afosi-Affäre.
Und gerade das finde ich besonders spannend, weil da wieder Literatur mit reinspielt. Das ist dieser Überschneidungsbereich, der mich ja besonders interessiert. Genau. Philipp José Farmer heißt der Autor, der hat es da beschrieben. Und wer sich dafür interessiert, dem kann ich nur einen Autor, ich weiß nicht, so dringend ans Herz legen wie sonst nichts anderes, nämlich Jeffrey Kripal. Ein Religionswissenschaftler, der mir, ich weiß nicht, was für Offenbarungen ermöglicht hat, vor allem sein Buch Mutants and Mystics.
Liegt neben meinem Bett, ist jetzt dann nächstens dran.
Es ist der heilige Gral irgendwie. Und sein neuestes, das er gemeinsam mit dem Whitley Strieber zusammengeschrieben hat, The Supernatural.
Okay.
Ich weiß nicht, wie viele Aha-Momente ich beim Lesen dieser zwei Bücher, ich habe noch ein anderes von dem Authors of the Impossible, gehabt habe. Er geht genau darauf ein, wie sich das Lesen von fantastischer Literatur auswirkt, dass nämlich tatsächlich paranormale Phänomene dadurch sich manifestieren können, beziehungsweise auch das Schreiben davon wiederum und so weiter, und wie sich solche Phänomene dann tatsächlich halt manifestieren und so. Und der hat ein enzyklopädisches Wissen, schreibt brillant und alles. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist in so einen großen Kontext eingebettet. Eigentlich müssten wir darüber eine eigene Sendung machen.
Mhm, sehr gern.
Das spiegelt ja eigentlich.
Wenn ich es einmal gelesen habe, Mutants and Mystics auf jeden Fall.
Das spiegelt ja diese Carl Gustav Jung'sche Theorie der UFOs wieder, ne?
Ja.
Da gibt's ja ein Buch vom Jung, von dem, über UFOs, wo er sagt, sie sind ein Ausdruck des menschlichen Unbewussten. Da könnte man jetzt, oder des kollektiven
Unbewussten. Nicht alle.
Naja,
aber der Jung geht drauf ein, das ist
eigentlich die Idee, ne? Wenn ich etwas aus dem Unterbewusstsein ins Tagesbewusstsein hebe und es permanent available mache für die Allgemeinheit, entsteht daraus so ein starkes psychisches Bild, dass es möglicherweise sich als Realität manifestiert. Deswegen muss man ja extrem aufpassen, was man in die Öffentlichkeit tut. Wenn man nur mehr Hass und Wut und Kriegsvorstellungen und Genozid in irgendwelche Medien schmeißt, wird es irgendwann einmal dazu führen, dass das zur Normalität wird und möglicherweise sich manifestiert.
Ja, darauf geht der Kripal unter anderem ein, auch auf die Sache von Jung, aber geht dann, er geht auch noch viel weiter, dass er zum Beispiel auch wirklich sagt, UFOs sind Geschichten, die wahr werden. Das sind sozusagen verdammte Geschichten, die auf dem Radar sichtbar werden.
Wie Grant Morrison
und, eigentlich. Ja, ja, exakt. Und eine Aussage zum Beispiel hat mich wirklich, hat mir eine Gänsehaut beschert, wo er im Buch, das er mit einem Streber zusammenschreibt, aber ich glaube, das schreibt er wirklich Streber, weil er sagt, er hat irgendwie geredet mit einem seinem Vater, irgendeinem Verwandten, und der hat ihn bekannt gemacht mit irgendeinem hochrangigen Militär, und von dem hat er gehört, dass Anfang der 50er Jahre in Militärkreisen ein Memo kursiert ist, wo es darum gegangen ist, warum jetzt keine Invasion stattfindet, weil so ein paar UFOs abgestürzt sind und so weiter. Die haben gesagt, ja, das kann erst dann passieren, wenn genügend Menschen an die Geschichte glauben. Ja. Dann erst können sie sozusagen aus ihrer Welt in unsere überwechseln. Und genau aus dem Grund muss das sozusagen verhindert werden. Das war scheinbar ein Militärmemo. Ja. Und das finde ich vor allem mit meinem System der Mythomagie extrem spannend. Also ja. Das heißt, wie Geschichten unser Denken und unsere Welt beeinflussen.
Wenn ich jetzt aber denke, wie ein Geheimdienst und irgendwas aus der Öffentlichkeit raushalten will, ist das ein genialer Schachzug.
Gell? Voll!
Und weil es auf Radar sichtbar ist, auch da nur kurz erwähnt, in Mirage, meinem Buch, ich wusste nicht, wie gut Radar-Spoofing funktioniert. Mhm. Also nur, weil irgendein Objekt auf Radar erscheint, sagt na, gar nicht.
Klar, überhaupt.
Man kann also inzwischen mit anderen Radargeräten in ein Radargerät beliebige Bewegungen und gerade eben so schnelle Bewegungen reinbringen.
Du kannst also sogar, von einem Flugzeug aus, als die Amerikaner haben eine Technologie, wo du von einem Flugzeug aus Kilometer, du kannst das Flugzeug selbst für ein Radar unsichtbar machen und kannst das eigene Signal kilometerweit wegspiegeln und so tun, als wäre es irgendeine andere Flotte von Flugzeugen oder als wäre es eine Passagiermaschine oder
Vögel. Du kannst ja relativ zu deinem Flugzeug bewegen und so.
Ja, genau.
Also, das ist...
ganz verdächtig ist, wenn es gar keinen Transponder hat, ne? Aber dann wird sie auch nicht wahrgenommen von den modernen Radargeräten.
Jemand schreibt Frequenzen, Tarek, bitte.
Okay.
Warte mal. Danke. Noch einmal der Hinweis auf den...
Nein, ich weiß schon, was ich meint, oder eher.
ich glaube ja, aber ich wollte es jetzt nicht wissen. Jetzt noch einmal der Hinweis auf den Skype-Client. Also wenn jemand diesen unglaublichen Themenkomplex, den wir da heute aufgerissen haben, noch irgendwas beitragen möchte, dann jetzt, weil wir machen dann bald Schluss.
Wenn jemand sagen möchte, er weiß als Militärangehöriger, dass es UFOs gibt, darf er auch anrufen, wir lachen dann.
Ja, genau. Garantiert, versprochen. Ich möchte jetzt am Ende, ich möchte ein Art-Ding ansprechen, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber natürlich, es hat auf dieser Sendung, ich weiß nicht, es hat eine Zeit gegeben, da war bei jeder Sendung die Frage, frag noch wegen 2012.
Das
bei jeder Sendung. Und es war dann ein riesen Craze da und das da war wirklich ein Wahn. Ja? Also das hat dann, ganz arg geworden ist es dann mit diesem Emmerich-Film und dann im Jahr 2012, da sind wirklich alle Medien auf das aufgesprungen. Ja? Und meistens halt auf die Geschichte, die Welt geht unter, obwohl das ja eigentlich ursprünglich völlig anders war. Eigentlich war es ja, die Welt geht auf. Ne?
Also ja, aber das ist ja auch unsere Apokalypse. Ja. Ist ja in Wirklichkeit nur das Ende einer Zeit, damit was Besseres kommt. Der Messias bringt die Apokalypse und dann gehen wir alle ins himmlische Jerusalem. Das ist ja was Schönes, die Apokalypse. Der Übergang ist halt gewalttätig, wie das Sterben generell. Ne? Der Tod ist nichts Schlimmes.
Aber so... ein paar Gedanken zu 2012. Wie habt ihr das auch jetzt erlebt? Oder was war?
Bitte, du darfst gerne anfangen.
Boah.
Wir haben Pantera fertig gemacht.
Ja, fassungslos.
Ja, ich im Chor. Was soll ich sagen?
Im Chor.
Das sind so Sachen, wo ich mich immer halt nur verlassen kann auf irgendwas. Ich kann kein Maya. Mhm. Ja, und wenn dann irgendwer sagt, ja, und das hat er von dem und so, Leute, die voneinander abschreiben und so, das heißt auch noch immer nichts. Und so, und ich verstehe dann auch vor allem mathematisch viel zu wenig. So, da kann man mir alles erzählen. Deswegen habe ich mich immer sehr rausgehalten aus dem Ganzen und habe es halt so als Geschichte gesehen. Ich war fasziniert davon, wie ja wieder mal eine Geschichte irgendwie so das Kollektivbewusstsein in Besitz nehmen kann. Aha, und ja, daraus, ja, was macht, das war für mich spannend.
Ja, das war auch spannend.
Das war so ähnlich wie die Y2K-Geschichte, 99 auf 2000 oder so, genau. Aber halt noch viel größer.
Ja, Y2K war dann ganz realen Hintergrund gehabt. Also Y2K ist deshalb nicht passiert, glaube ich, weil so viel Trara gemacht worden ist und dann wirklich Aktionen gesetzt
wurden. Ja, mag ja sein. Vielleicht ist auch 2012 die Welt nicht untergegangen, weil so viel anderes passiert ist.
Es ist 2012 die Welt untergegangen.
Ja, wir sind ja eigentlich tot.
Ja, genau. Deswegen
wir sind in Professor.
Der einzige Überlebende ist der Biologielehrer.
Genau.
Würdmageddon.
Ja, genau. Also ich weiß nur von 2012, bei mir war das so, dass ich relativ bald einmal irgendwo gelesen gehabt habe, dass das ja das Ende des Zyklus sein soll und immer dann gedacht habe, was das mit Weltuntergang zu tun hat, weiß ich sowieso nicht.
Und dann was ich ja durchaus glaube, also ja, das ist mit der und Präzision dann, und so,
das kannst du sagen,
das war, aber das ist so, das ist so.
Ja, jeder 31. Dezember ist das Ende eines Zyklus.
Genau, so, ja. Und dann habe ich einen wunderschönen Cartoon gesehen, ich weiß nicht, aus irgendeiner amerikanischen Zeitschrift, wo man zwei Meyers stehen sieht mit dem Rad, mit diesem berühmten, und der eine sagt, scheiße, es geht sich nicht mehr alles aus, das Rad ist zu klein, und der andere sagt, na, da werden sie in 2012 sich aber ganz schön Gedanken machen. Da habe ich gedacht, okay, so kann es auch gewesen sein. Man vergisst immer, dass diese Menschen ja nicht perfekt waren. Wer weiß? Vielleicht war es eh nur irgendwas Lustiges. Vielleicht ist das Ganze nur ein Science-Fiction-Konstrukt gewesen. Vielleicht haben die auch Fantastik gehabt, die Meyers. Vielleicht ist das, wir wissen das ja alles nicht.
Ich glaube, die haben schon wirklich so, die denken so in Zyklen. Ja,
war Agrarkultur. Die mussten in Zyklen denken, weil sonst haben sie irgendwann nichts mehr zum Essen gehabt.
Und die haben aber in großen Zyklen gedacht und die haben anscheinend auch die, glaube ich, halt jetzt die Präzision der Erde mit, also diese Bewegung der Achse mit eingezogen. Also das waren einfach wirklich hervorragende Astronomen, weil das musste erst einmal checken, ohne den ganzen Hightech, den wir haben.
Haben die Meyers nicht einen ganz einen spezifischen Venuskalender gehabt?
Oder waren das die Azteken? Die haben ganz viele verschiedene Kalender auch gehabt. Und soweit ich das sehe, ist da tatsächlich ein Zyklus zu Ende gegangen und wir haben halt ganz viel reininterpretiert und es hat einfach verdammt viele Bücher verkauft.
Ne? Ja, vor allem ein Zyklus zu Ende muss ja noch nichts heißen. Also das muss man nicht an dem Tag dann spüren, wo der 1. Jänner oder
so unserer Zeitrechnung ist. Dieser Tag ist ja die Umrechnung von Meyer-Kalender auf unseren Kalender. Richtig. Ist ja auch eine eigene Geschichte und also vielleicht kommt es ja alles erst und vielleicht haben wir dann vielleicht in 10 Jahren, wir haben das falsch gerechnet und jetzt wissen wir aber am 24.03.2031.
Das war am 11. September 2001.
Und ne? Das geht von vorhin los, ne?
Könnte auch sein.
Also mein Gefühl ist, dass wir uns einfach in einer Zeit befinden, wo halt ganz viel umbricht und ganz viel Neues am Horizont auftaucht.
Also das ist definitiv so. Und das war immer mein Ding. Also wir leben, also was jetzt am 21.12. passiert, da passiert glaube ich gar nichts, habe ich einfach damals schon gesagt. Und es ist, soweit ich das mir jetzt erinnere, ist da glaube ich gar nichts passiert, oder? Also außer das, was jetzt sowieso jeden Tag passiert. Aber dass wir in einer Zeit leben, die einen extremen Umbruch hat, das wird ja wohl jetzt keiner mehr verneinen. Ich meine, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mit Nicola Wohlgemuth, die am 11.11. übrigens wieder mal zu Gast ist, eine Sendung gemacht, wir sind mittendrin. Du rümpfst die Nase oder...
Ich sage nichts dazu.
Du magst die Nicola, bist einer von denen, die sie nicht aushalten, nehme ich dem.
Weil da gibt's nein, so ich respektiere deine Zuneigung und ich respektiere, was du sozusagen von ihr sagst und dass sie sozusagen... Qualität hat. Ich kann es anhand der Radiointerviews nicht feststellen, aber wenn ich sie einmal kennenlernen würde, würde ich mich vielleicht überzeugen lassen.
Sie ist ein ganz interessanter
Mensch. Das glaube ich, ja.
Unabhängig davon, was ich noch sagen würde, wir haben damals einmal eine Sendung gemacht, wir sind quasi mittendrin in diesem Wandel, ja, und da haben also wirklich da im Chat, ich meine, das ist halt Blödsinn, wo ist da der Wandel? Ne? Und also inzwischen, glaube ich, wird es echt niemand mehr verleugnen, dass wir
aber,
da...
Mein Gott, das ist aber auch jetzt...
Global.
Nicht, ja, aber das ist auch nicht wirklich eine große Erkenntnis. Also der Wandel hat begonnen eigentlich schon im 19. Jahrhundert mit der extremen Industrialisierung und Technisierung. Da hat es eigentlich so angefangen, weil es gab jetzt auch keine Computer halt.
Ja.
Und aber die Tatsache, dass unsere Gehirne, unser Geist, unser Bewusstsein und auch unsere Körper viel langsamer sich entwickeln als unsere Technologie, die wir halt mit unserem Hirn erfinden. Jetzt kommt halt langsam eine Epoche, wo wir merken, dass die Gesellschaftsformen, die im Wesentlichen ja immer noch aus dem 19. Jahrhundert stammen oder aus dem frühen 20., dass die komplett untauglich sind, um mit diesen neuen Technologien und den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft umzugehen.
Das ist dringend notwendig.
Ja, dass man wir wissen über genetische Geschichten Bescheid. Eigentlich, es beginnt ja schon damit, dass wir jetzt mittlerweile wissen, und zwar ganz genau wissen, aufgrund der Entschlüsselung der Gene, dass eigentlich jeder Mensch eine subjektive Medizin bräuchte. Ja, beim einen funktioniert ein Medikament so und beim anderen so. Ja, jetzt haben wir noch nicht einmal unbedingt eine Medizin, die zwischen Frauen und Männern wirklich unterscheidet in vielen Bereichen. Das heißt, es wird ewig dauern jetzt wahrscheinlich noch. Eigentlich müsste man jeden von klein auf anbieten, dass man seine genetischen Risikofaktoren untersucht. Das wird aber dadurch verhindert, dass natürlich dann sofort das wirtschaftlich missbraucht werden wird, weil die Versicherungen sagen, aha, nicht sie haben einen Hang zu dem, dort müssen sie mehr zahlen.
Auch sozioökonomisch wird es auch, du zahlst dann dreimal so viel.
Ja, darum geht es ja. Aber ich sage eben, aber das meine ich ja. Deswegen muss sich die Gesellschaft verändern, damit Dinge, die dem Einzelnen oder auch der Gruppe und dem Menschen, der Menschheit positiv zuträglich wären, dass die eben nicht missbraucht werden durch Gewinnsucht, durch kapitalistisches Gewinnstreben. Aber das, ich befürchte, da werden wir einen harten, schmerzhaften und sehr, sehr langen Weg noch gehen müssen. Die nächsten 30, 50, 100 Jahre werden zach.
Ja, und das will ich sagen, also es in letzter Zeit intensiviert sich dieses Ganze, dieser Druck auf die Gesellschaft. Aber natürlich auch, weil wir immer mehr werden. Nur ein paar lustige Kommentare aus dem Chat. Ich bin 2012 erwacht, ohne Scheiß. Und später sagt dasselbe, Nikola ist unterhaltsam und ein anderer, die Nikola hat recht.
Ah ja, nein.
Ja, dann. Aber dann sagt er nur so ein Schwätzer, ich weiß nicht, wen er jetzt von uns
wahrscheinlich kommt. Mich, ja.
Ich weiß es nicht. Der hat keine Ahnung.
Genau.
Ahnung. Der hat keine Ahnung, steht da.
Wovon jetzt genau wüsste ich gern?
Ist ja wurscht.
Nein, ich wüsste ja gern. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe keine Ahnung, wüsste ich gern, wovon.
Bitte, ach nö, sag uns von wem, wer keine Ahnung hat. Ahnung hat.
Danke. Ich habe von vielen keine Ahnung, ich gebe es ganz offen zu.
Ja. Dein Gast, ich habe zwei Gäste. Welcher?
Nur wirklich.
Nein, ist ja wurscht.
Nein, ich bin ja was der Agent der Gegenseite. Habe ich bei Exopolitik gelesen.
Dazu sage ich jetzt nichts. Wir haben alle keine Ahnung, schreibt WDB.
Ja. Stimmt, wir wissen, dass wir nichts wissen.
Fangen wir damit vielleicht einmal an.
Ja, genau.
Weil das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Startpunkt. Wenn ich keine Ahnung habe.
Jetzt am Ende der Sendung.
Ja, dann kann ich meine Fantasie benutzen.
Richtig.
Und im Hinblick darauf, dass wir unsere Realität erschaffen, würde ich dann sagen, ist das doch einmal spannend zu sagen, so, ich gehe nicht von irgendwelchen vorgefertigten Weltbildern aus, sondern schaue mal, welche Welt hätte ich denn gerne.
Genau.
Ja, und womit beschäftige ich mich dann konkret? Ich finde es ja immer wieder spannend, dass Menschen, die sich so für die Wahrheit interessieren, Verschwörungstheorien und so weiter, die meisten extrem verbittert erscheinen, verbissen, zornig, ständig auf irgendwas rumhacken und so weiter, und wo man denkt, ja.
Null Selbstironie.
Ja, vielleicht auch, aber wenn wir schon annehmen, wir befinden uns in einem Umbruch, also mir erscheint es so, und annehmen, dass wir unsere Realität erschaffen und gestalten, dann denke ich mal, dann erschaffe ich mal die Realität, die mich interessiert, die schön ist für mich.
Genau, ja.
Ja? Mir hat vor ein paar Monaten...
Moment, vielleicht gibt es Leute, denen interessiert keine schöne Realität. Die wollen irgendwie so ein bisschen was...
Dann dürfen sie sich aber nicht aufregen.
Ich sage auch bewusst ich. ich habe auch nur... Ich kenne viele ja auch nicht persönlich, aber wenn ich viele Kommentare lese...
Kennst die meisten nicht
persönlich. Nein, eben, aber es erscheint mir so, dass das sehr viel Aggression, Zorn, so ein Rechthaberei und so weiter drinnen steckt.
Ja, gut, aber das ist ja klar. Ich meine,
natürlich ist es klar.
Und so, das ist
ich kann es nachvollziehen.
Ja.
Aber das heißt ja auch nicht, dass ich dann da stehen bleibe. Sondern wenn ich ein fantasiebegabtes Wesen bin, dann nutze ich doch bitte diese Fantasie, nicht zu sagen, ich habe es ja schon immer gesagt, das ist das, sondern meine Fantasie darauf zu richten, welche Welt hätte ich denn gerne.
Es gibt genau zwei Arten von Menschen in dem Bereich. Die einen wollen gestalten, die anderen wollen zerstören. Ja? Und man sieht es ja in Diskussionen, egal um welches Thema es geht, manche wollen eine produktive Lösung für etwas herbeiführen. Andere sagen, na, das ist alles schlecht, das muss jetzt alles kaputt gemacht werden und wir brauchen ganz was Neues. Und beide haben bis zu einem gewissen Grad natürlich auf verschiedenen Ebenen recht, das ist schon richtig. Aber im Endeffekt ist es halt doch sinnvoller, wenn man schon was an Kritik übt, dass man dann vielleicht einen Verbesserungsvorschlag bringt oder vielleicht sich selbst Gedanken macht, wie man es gern hätte, auch wenn man jetzt keinen Verbesserungsvorschlag hat, aber vielleicht, dass man sagt, na, aber so hätte ich es zumindest gern und vielleicht findet sich ja jemand, der es umsetzen kann. So entstehen ja Utopien auch in Wirklichkeit, ja. Also.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein schöner Schlusspunkt. Also, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Lassen wir unseren Wahn weiter Wirklichkeit werden. Wir können es wahrscheinlich gar nicht verhindern. Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
War lustig.
Und ja.
Leider nur ein Logo.
Ja, ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich glaube, ich habe nichts übersehen. Aber ich muss sagen, noch einmal, danke für eure spontanen Interpretation, die war großartig. Also besser als
auf der Bühne machen, Bernhard.
Eigentlich so verschwörungstheoretisches Kabarettprogramm.
Ja, ich finde...
Doppelkonferenz.
Ja. Ich kann sponsern lassen von den Firmen, deren Logos man verwendet.
Ich moderiere es auch gern.
Sehr gern.
Ja, sehr gut. Also,
machen wir das.
Meine Freundin sagt die ganze Zeit, ich soll sowas wie ein ESO-Kabarett machen, weil ich mich schon viel damit beschäftige. Nicht, weil ich mit
das macht der Thüringer jetzt, oder?
Nein, das lassen wir den Thüringer jetzt. Aber nicht, weil ich mich darüber lustig machen möchte, aber weil ein bisschen Humor natürlich dem Ganzen schon hilft und das Ganze auflockert. Ja, also danke fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ne?
Ja, danke für die Einladung.
Schönen Abend noch.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Die nächste Sendung findet am 28. Oktober 2016 statt und es geht irgendwie in einer ähnlichen Tonart weiter. Igor Petkovic wird zu Gast sein. Er hat eine Magisterarbeit über Vampire geschrieben. Ja, über Vampire. Er kommt aus, also so halb Serbe, so wie ich halb Iraki bin, und hat sich da unglaublich reingebohrt und ist auf eigenartigste Dinge gestoßen. Also auch er ist da im Hasenbau unterwegs gewesen und hat lustige Dinge und interessante Dinge und ein paar gruselige Dinge zu berichten und bin schon sehr gespannt zu hören, wie gesagt, am 28. Oktober 2016 und mir bleibt nur mehr mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse zu bedanken. Bis zum nächsten Mal, bis zum 28. Oktober 2016. Macht es gut. Just like a boy.
Stunde. Dance.